Verhalten schlägt Genetik. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ganze Pharmadogma ist falsch. Medizinstudium habe ich gelernt, dass der Mensch ein Fehlgriff der Natur ist, ein Wesen, das praktisch nur durch pharmazeutische Mittel auf den richtigen Weg geleitet werden kann. Krankheiten seien unvermeidbar. Deswegen habe ich mich sehr früh auch mit Alzheimer beschäftigt, weil ich das nicht glauben konnte und auch beweisen konnte, dass es nicht so ist. Ja, es läuft denn gerade enorm viel auch politisch. Ja,
ja, ich merke es.
Ich habe jetzt drei Einladungen bekommen im Bundestag und war, wie gesagt, vor 3 Wochen gerade im EU-Parlament und habe sehr viel mit Politikern gerade zu tun, weil es geht eben um die komplette Veränderung unserer Gesellschaft. Ne? Mhm. Habe jetzt auch eine Einladung bekommen von Kennedy. Also ich werde jetzt in 4 Wochen in den USA reisen. Und es muss alles organisiert werden. Gleichzeitig geht die Staatsanwaltschaft gegen Leute vor, die Lithium in essentieller Menge verabreichen, Menschen verabreichen. Also es wird richtig heiß jetzt langsam. Als ich vor einem Jahr auf dem International Cooperation Forum in der Schweiz, das ist praktisch so, ja, Global Development Goals, ja, Vertreter, waren über 100 Staaten anwesend, also hauptsächlich Staatsvertreter oder NGOs aus 100 Staaten. Und ich sollte die Keynote halten in 15 Minuten, was das Gehirn braucht, um Frieden denken zu können. Da habe ich natürlich losgelegt und habe unter anderem auch über Lithium gesprochen. Und damit, wo ich gesagt habe, ich werde die nächsten 12 Monate beweisen, dass Lithium essentiell ist, habe ich mir praktisch hier eine Zielscheibe auf die Brust gemalt. Ne? Also das ist schon gar nicht ohne, weil ich würde sagen, über 80% aller pharmazeutischen Produkte sind davon abhängig, dass die Menschen kein Lithium nehmen.
Ich verstehe.
Das heißt, wenn Lithium zugelassen wird, bricht der Pharmamarkt zusammen.
Ja.
Also vorausgesetzt, die Menschen kapieren, dass sie Lithium nehmen müssen.
Ja, ja.
Als Teil natürlich eines systemischen Ansatzes, der natürlich auch noch mehr braucht wie Lithium. Aber Lithium ist ein Schlüsselmolekül, weil die praktisch alle Schlüssel-Targets der Pharmaindustrie, man spricht von Targets, also Medikamente wirken, sind die Magic Bullets. Und die wirken gegen Targets. Und die Targets, die Pharmaindustrie hegt und pflegt, weil es die wichtigsten sind für praktisch alle chronischen Krankheiten, aber auch für Infektionskrankheiten, sind alle reguliert durch Lithium. Das heißt, wenn Lithium fehlt, hast du eine Dysregulation der Targets und dann kommen die Krankheiten.
Ich verstehe.
Ja. Und das heißt, auch deswegen ist auch Lithium verboten als Nahrungsergänzungsmittel.
Wurde, ne? War ja nicht immer.
Ja, 1949 wurde es verboten.
Genau, korrekt.
Ja, vorher war es nicht verboten, klar. Ja, also irgendwann kam das Verbot.
Und früher war das ja noch, also ich habe mich gestern noch eingearbeitet, weil mir das wichtig war. Früher war das ja tatsächlich noch einfach im Trinkwasser enthalten, ne? Was ich gelesen habe.
Ja, das ist immer noch, also im Trinkwasser haben sie es nicht rausgenommen, aber...
Im Flaschenwasser, Entschuldigung.
Ja, auch im Flaschenwasser ist es heute noch drin, also Heilwasser hat es. Ne? Ich habe ja vor 2016 habe ich publiziert, Unified Theory of Alzheimer's Disease und erklärt, dass man Alzheimer präventieren kann. Und wie man es präventieren kann, ist ein 50-seitiger Artikel, also peer-reviewed publiziert, wissenschaftlich und... Dort habe ich schon darauf hingewiesen, dass eben Lithium diese Wirkung hat, ne? Also unter anderem. Ne? Und Lithium ist auch die einzige Substanz, die in dieser mikrodosierten Menge eben Alzheimer aufhält. Und dann habe ich damals eben, das war so vor 10 Jahren, als ich dann, oder ja, 12 Jahre ist jetzt her, habe ich dann eben diese Alzheimer-Präventionsstrategie publiziert und habe den Leuten einfach nur empfehlen können, trinkt halt Fachinger oder Hirschquelle, ja. Ja, weil es ja verboten ist.
Ja.
Und Problem ist nur, das ist auch für die kindliche Gesundheit wichtig. Und jetzt sag mal irgendwelchen Familien mit 3 Kindern, ja, dass sie jeden Tag für, keine Ahnung, was sind das dann, 8 Euro Fachinger kaufen sollt, ja, damit euch ausreichend mit Lithium versorgt sind. 250 Euro im Monat, 3000 Euro im Jahr. Das kann nicht jeder gerade sich so leisten, nur um Lithium zu, ja. Also, das heißt, es muss eine billigere Lösung her. Und ich selbst, habe es in meinem Sportgetränk seit 10 Jahren und mich kostet die Tagesdosis 1 Cent. Und deswegen habe ich jetzt eben gesagt, wir müssen halt das Lithium, die Absurdität halt abschaffen der Rezeptpflicht. Das heißt, entweder ist es schon natürlich irgendwo drin, dann kann man es natürlich verwenden, aber in Nahrungsergänzungsmitteln ist es verboten. Da wäre es spottbillig. Und deswegen ist es halt nur über die Apotheken. Und inzwischen sind über 100 Apotheken, die Rezepte verschreiben nach meiner Vorgabe. Und um die 1000 Ärzte in Deutschland, Österreich, Schweiz, die es verschreiben. Und gegen die wird es vorgegangen politisch, also auch staatsanwaltlich.
Interessant.
Ja.
Unglaublich.
Das zeigt aber auch, was das denen unter den Nägeln brennt.
Ja, absolut.
Ich meine, die sagen einerseits, Lithium wirkt ja nicht, hat keine Bedeutung, aber wehe, du verschreibst es.
Das, also wenn ich das mal kurz ergänzen darf, das passiert ja gerade auf allen Ebenen. Wir haben 2024 festgestellt, dass das, was wir hier tun, eine sehr gute Basis ist und dass das vielen Menschen hilft. Und haben aber gleichzeitig festgestellt, dass das nie im Leben von den Kassen akzeptiert wird. Und somit ist ein großer Teil der Gesellschaft einfach im Nachteil. Also alle müssen heilen, alle wollen heilen, aber viele können sich eine Selbstzahlerdienstleistung, die unsere Therapeuten über das System anbieten, einfach nicht leisten. Es funktioniert nun mal nicht. So ist die gesellschaftliche Verteilung.
Aber Sie könnten sich mein Buch kaufen. Das würde funktionieren.
Das funktioniert natürlich. Und dann haben wir jetzt 2025 eine Kasse, also eine Gesundheitskasse gestartet, im kleinen Rahmen. Das musste ja irgendwo anfangen. Das ging 4 Wochen gut und dann sind hier Dinge passiert, das kannst du niemandem erzählen. Konten wurden eingefroren, Kreditkarten wurden gesperrt, Amex hat uns als Gefahr gesehen. Dann wurden wir von, also unsere Währung ist ja Aufmerksamkeit und Werbung, dann wurden wir von Meta und YouTube kategorisiert. Mhm. Und das macht dich, kurz zusammengefasst, handlungsunfähig. Also deine Kosten explodieren. So, du kannst gar nicht mehr auf der Basis arbeiten, wie du es sonst gewohnt bist. Also muss komplett umkalkulieren.
Okay, dann habt ihr das alles auch schon erlebt.
Absolut, ja. Deswegen, wenn ich sowas höre, ne, dann auf der einen Seite tut mir das leid, auf der anderen Seite denke ich mir, ja krass, da wird auf allen Ebenen geschossen, um die Menschen davon abzuhalten, gesund und frei zu werden, ne, unabhängig zu werden.
Mhm. Ja, das ist genau das Problem. Oder halt natürlich, ja, ein gesunder Mensch ist halt ein verlorener Patient. Ne?
Exakt, ja.
Ja, der verlorene Kunde, ne, in der Pharmaindustrie.
Ja.
Und deswegen geht es ja auch vor allem für die Kinder. Ne? Also die ganzen Impfprogramme sind eigentlich nur, um dauerkranke Kinder zu produzieren.
Ja, ja.
Und das ist, also da ist das die Geldmasche. Ne? Erstmal verdient man Impfunggeld und dann verdient man Geld an Autismus, Lernstörungen, ADHS, ne? Epilepsie, alles Konsequenzen von Beispiel von diesen dieser Impfpandemie. Ne?
Das ist der erste und früheste Kunde, den man entwickelt, ne? Weil der hält ja dann bis zu 80 Jahre.
Ja, wenn man die Symptome immer schön kaschiert, ja.
Ja, wir sind schon mitten im Thema.
Ja, wir haben eigentlich jetzt schon alles gesagt.
Michael, magst du dich mal vorstellen, weil du hast ja eine starke Historie hinter dir, was ich gestern gesehen habe. Du hast es ja hautnah miterlebt, die andere Seite, und hast dich dann aber aktiv dazu entschieden, jetzt für das Gute zu sorgen, was ich so gesehen habe.
Ja, fürs Gute wollte ich schon immer sorgen. Ich meine, bin ich geboren. Ich glaube, so werden aber auch alle Menschen geboren. Ich glaube eh nicht an Gut und Böse, also in der Form, weil das ist eine Moralisierung, die hat nichts mit der Realität wahrscheinlich zu tun. Aber also wie unser Gehirn funktioniert und was unsere Aufgabe im Leben ist. Aber ich glaube, dass alle Menschen, also die meisten Menschen, also der Großteil, die gleichen Ziele haben. Ne? Die gleichen Ziele sind, ja, wir wollen, dass meine Familie gut geht, dass meinen Enkeln gut geht, das ist nämlich die Evolution der Großmutter, die ist auch ein Grund dafür, warum wir so alt werden, wie wir werden, warum Alzheimer unnatürlich ist und so weiter. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe, um das Gute zu tun, den falschen Weg eingeschlagen. Also ich habe gedacht, wenn ich Gutes tun will, dann studiere ich Medizin. Und aber von Anfang an war meine Idee, den großen Hebel zu finden. Also ich war für mich vollkommen klar, dass ich niemals in der Praxis sitzen werde und täglich 20, 30, 50 oder 100 Patienten sehen. Ich war, muss ehrlich sagen, ein bisschen ehrgeiziger, was das angeht. Ich war auch Wissenschaftler von Anfang an. Ich habe schon im dritten Semester meine Doktorarbeit gemacht. Also ich war sehr, sehr ehrgeizig, was die Wissenschaft angeht und auch einfach von klein auf interessiert an Wissenschaft. Und eigentlich muss ich sagen, habe ich Medizin studiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen Physik, Chemie, Biologie oder Astronomie oder was auch immer. Ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich wollte irgendwas Naturwissenschaftliches sein, habe mich dann für Medizin entschieden. Aber die Idee war eben, irgendwas zu entdecken, was ja der Menschheit hilft. Und dann habe ich halt im Medizinstudium, ja, bin ich dann indoktriniert worden, wie alle Ärzte letztendlich erstmal die Pharma-Denke lernen müssen. Die Pharma-Denke ist, das ist so ein Dogma, das habe ich in meinem Buch, das Lithium-Komplott, ja ausführlich beschrieben, vor allem im 7. Kapitel. Ja, das indoktrinierte Gehirn ist ja praktisch das Gegenstück zu dem da, ne? Also das ist das Gegenstück. Zeige ich auch immer wieder. In meinen Vorträgen habe ich die beiden Bücher nebeneinander. Das eine versucht, unser Gehirn zu zerstören, und das andere Buch zeigt, wie man sich davor schützt.
Okay. Ja.
Aber in dem Buch hier, ja, da habe ich im 7. Kapitel mir die Frage gestellt, warum eben Lithium verboten ist. Und das ist ja das Verrückte. Ne? Erstens, ja, das Spurenelement ist verboten. Und dort habe ich mich nochmal intensiv auch für den Leser mit auseinandergesetzt, was ich eigentlich in der Medizinstudium gelernt habe. Mhm. Medizinstudium habe ich gelernt, dass der Mensch im Prinzip ein Fehlgriff der Natur ist. Ja, ein Wesen, das praktisch nur durch pharmazeutische Mittel auf den richtigen Weg geleitet werden kann. Krankheiten seien unvermeidbar,
ja,
wie zum Beispiel Alzheimer. Alzheimer ist unvermeidbar, man bekommt das. Alter ist die Hauptursache, und zwar kausal die Hauptursache für Alzheimer. Deswegen habe ich mich sehr früh auch mit Alzheimer beschäftigt, weil ich das nicht glauben konnte und auch beweisen konnte, dass es nicht so ist. Ich habe es auch wissenschaftlich dann publiziert. Aber das ist die Pharma-Denke. Der Mensch ist ein Mangelwesen, eine Fehlkonstruktion der Natur. Und nur Medikamente können uns vor Schaden bewahren. Und letztendlich ist es dann der Transhumanismus, der uns unsterblich macht oder zumindest uns ein langes, glückliches Leben bescheren soll.
Die aktuelle Agenda, ne?
Die aktuelle Agenda. Das heißt, das ist das, was ich in Medizin schon gelernt habe. Und als Forscher habe ich jetzt mir dazu gar nicht so arg viel Gedanken gemacht damals. Ich habe es einfach so hingenommen, dachte, super, wenn das so ist, dann habe ich ja viel Forschung vor mir. Ja, was kann ich jetzt finden, um das zu verändern? Und bin dann in die Grundlagenforschung gegangen, habe dann Molekulargenetik oder Molekularbiologie, aber eigentlich Molekulargenetik, weil wir haben Erbkrankheiten dann aufgeklärt, Molekulargenetik studiert, habe dann auch Erbkrankheit, die erste, die ich aufklären konnte mit meinem Team, war ein Schalterelement zu finden, das dafür verantwortlich ist, dass wir ein adaptives Immunsystem haben. Das heißt, das verantwortlich ist dafür, dass wir zum Beispiel Antikörper bilden können, wenn wir einen Virusinfekt haben. Also ohne dieses Schalterelement hätten wir kein adaptives Immunsystem. Und dann habe ich hier in München irgendwann, also über viele Wege, im Deutschen Krebsforschungszentrum, ich habe eine Professur gehabt in Frankfurt, dann habe ich dann endlich habilitieren können, final habilitieren können in Hannover, dann war ich in den USA, ich habe zweimal in den USA mehrere Jahre gearbeitet, zuletzt dann als Vice President Genomic Research in einer kleinen Biotech-Firma, wo wir auch Grundlagenforschung gemacht haben. Dann kam ich hier zurück nach Deutschland mit dann drei Kindern, meiner Frau, und wir haben dann in München eben eine Firma, habe ich dann als Chief Science Officer übernommen, um eben Erbkrankheiten aufzuklären in High-Speed-Modus. Ich habe eine Technologie entwickelt, die uns erlaubte, eine Erbkrankheit innerhalb eines Jahres zu entschlüsseln. Das war damals phänomenal. Die erste Erbkrankheit, die noch 5 Jahre vorher aufgeklärt wurde, da hat man noch 500 Wissenschaftlerjahre gebraucht. Wir haben das mit meiner Technologie auf ein Wissenschaftlerjahr reduzieren können. Das war dann ein grundlegend neues Konzept, und das haben wir hier in der Firma dann eben verwirklicht in München. Da war ich noch nach wenigen Monaten, hat dann der Aufsichtsrat gemeint, ich sollte Chief Executive Officer auch noch sein in Personalunion, und habe dann die Firma 8 Jahre geleitet und bin aber in dieser Zeit auf der Suche nach dem sogenannten Jungbrunnen-Gen. Das war meine Aufgabe. Also wir suchten nach einem Gen, das, wenn man das medikamentös, also das Gene für die Zuschauer hier, Gene kodieren für Proteine. Es gibt ein Gen für Insulin, das kodiert für das Insulinprotein, was den Blutzucker reguliert. Es gibt Gene, die machen Muskelproteine, dann, wenn die aktiviert werden, dann wachsen die Muskeln und so weiter und so fort. Und Gene kodieren für Proteine. Und ich suchte und Proteine sind aber auch dann die Targets der Pharmaindustrie. Ja? Also Targets heißt Zielmoleküle, wo Medikamente, chemische kleine Substanzen mit dem Protein interagieren und dessen Funktion beeinflussen.
Ja.
Und mein Ziel damals war, das Jungbrunnen-Gen zu finden. Ja? Also ein Gen zu finden, das, wenn man es chemisch manipuliert mit einem Magic Bullet, mit einem tollen pharmazeutischen Mittel, dass das Mittel dann dazu führt, dass wir alt und gesund, alt werden, gesund dabei bleiben und tun und lassen können, was wir wollen. Zum Beispiel Hamburger essen, wir werden nicht dick. Also, und das funktioniert tatsächlich. Wir hatten tatsächlich genetische Veränderungen gefunden in bestimmten Genen, die dazu führen, dass zum Beispiel ein Tier, das diese genetische Veränderung hat, kann jeden Tag Hamburger essen ohne Ende, Cola trinken, also so nannten wir das, man nannte es die Hamburger, die US-Diät. Die Kollegen dieser Tiere, in dem Fall waren es Mäuse, die wurden dick und fett, bekamen Diabetes und Bluthochdruck. Und die Mäuse, die diese genetische Veränderung hatten, blieben schlank. Also es funktionierte. Aber ja, es wurde dann trotzdem ein bisschen etwas komplizierter alles. Ich will jetzt gar nicht so in die Details gehen. Was aber parallel passierte, war, dass durch diesen Stress, den ich hatte in dieser Firma, CEO, Chief Science Officer in Personalunion, früher mal Leistungssportler, gewohnt viel zu essen. Ich wurde immer dicker. Ich hatte wirklich fast 100 Kilo, also de facto 30 Kilo Übergewicht. Ich hatte Herzprobleme dann plötzlich. Ich hatte alle möglichen Schwierigkeiten und hat mich dann entschieden, ein Fahrrad zu kaufen. Ja, ich konnte also joggen, konnte ich nicht mehr. Meine Knie wollten das nicht mehr, zu viele Marathons gelaufen. Dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft und auf dieser Ja, auf dieser Reise, ich weiß noch, ich habe in der Nähe von Starnberg gewohnt, Andeck, ich kenne ja viele, die aus München sind, musste ich zweimal absteigen, weil ja, mein Körper hat es nicht mehr hergegeben. Aber naja, auf jeden Fall habe ich dann trotzdem das Fahrradfahren aufrechterhalten, also schon angefangen, Sport zu machen. Ganz gemütlich, ganz relaxed, ich konnte keinen Stress ertragen, ja, also kein Leistungssport, ne? Einfach nur ein bisschen Rad gefahren, habe dann die Ernährung ein bisschen umgestellt, weniger Weißwürste am Morgen und weniger Bier am Abend und was auch immer so man braucht, um runterzukommen, ne, vom Berufsstress. Und da ich relativ viel Geld für die Firma eingeworben hatte, damals 2002, war das die größte Finanzierungsrunde, die in Europa gemacht worden ist, in der Biotech-Firma, weit über 50 Millionen Euro. Wir waren noch nicht an der Börse, gab es eine Keyman Insurance über mich. Also die Investoren haben gesagt, wenn dir was passiert, vielleicht haben sie auch meinen Körper angeguckt, wenn dir was passiert, dann muss es eine Lebensversicherung ausbezahlt werden. Und der Profiteur der Lebensversicherung war nicht meine Frau und meine Kinder, sondern die Firma. Und deswegen musste ich jedes Jahr zum Arzt gehen. Und ich war nach ein paar Monaten Radfahren, vielleicht 4-5 Monate, vielleicht mag es ein halbes Jahr gewesen sein, ein bisschen Ernährungsumstellung, einfach ein bisschen so, ja, angefangen, darüber nachzudenken, was eigentlich Gesundheit bedeutet. Ja. Jenseits von dem, was mir die Industrie, sprich mein Studium mir gesagt hat, es sei ja ganz normal, dass man irgendwann einen Herzinfarkt bekommt. Ja. Übergewicht sei normal, ja, in unserer Gesellschaft. Es liegt halt einfach daran, dass wir halt historisch gut Energie verwerten und, ja, und so ein bisschen Bäuchen spricht, Bäuchel am Bauch spricht ja für einen gemütlichen Phänotyp, ne? Ja. Ist ja auch gut, ja, gemütlich zu sein, netter Mensch zu sein. All diese Dinge, es wurde alles so verklausuliert. Ja. Aber als der Arzt meine Blutwerte angeguckt hat, hat er gesagt, Herr Nils, sind Sie in den Jungbrunnen gefallen? Und dann dachte ich, wow, ich suche verzweifelt genetisch das Jungbrunnengen und einfach mein Verhalten verändert. Und ich war noch nicht schlank zu dem Zeitpunkt, aber einfach die Blutwerte haben sich schon so dramatisch verändert, dass er gesagt hat, wow, bist du in den Jungbrunnen gefallen. Und da hat sich natürlich mein ganzes Konzept verändert. Das war der Moment, wo ich, keine Ahnung, vom Saulus zum Paulus wurde, wenn man es biblisch betrachten würde, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das, was ich gesucht habe, habe ich eigentlich gefunden, und zwar in meinem Verhalten. Also Verhalten schlägt Genetik, wenn überhaupt meine Gene dazu für verantwortlich gewesen sind, wo ich gewesen bin, garantiert nicht. Ja. Schon mein Verhalten war es eigentlich. Ja. Und dann habe ich angefangen, das ganze Pharma-Dogma in Frage zu stellen. Und dann hatte ich schon fast Schwierigkeiten, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Ja, aber ich war natürlich verantwortlich für über 100 Mitarbeiter mit den Familien und allem. Und die ganzen Investoren waren natürlich, ja, haben natürlich mich gebraucht, mich gewollt, dass ich das eben leite. Und ich habe es ja, wie gesagt, dann noch 5-6 Jahre weitergeleitet, die Firma. Aber ich bin dann nicht jeden Tag Rad gefahren, habe meine Ernährung umgestellt, habe alles gelesen, was man lesen konnte, über die sogenannten Blue Zones, den Begriff, glaube ich, gab es damals noch gar nicht, aber China Study, über Okinawa gelesen, überall, ja, Berichte gelesen, wie Menschen hohes Alter erreichen und gesund bleiben. Dann habe ich angefangen, vor allem mich mit Gehirn zu beschäftigen, Alzheimer. Ich habe erzählt, es gibt Erbkrankheiten, die den Phänotyp des Menschen verändern, ja, also die Art und Weise, wie er sich entwickelt. Es gibt zum Beispiel Gene, die beschleunigen Alzheimer. Die machen einen schneller senil, deswegen heißen die auch Präseniline, diese Gene. So hat man sie gefunden. Die haben aber eine natürliche Funktion in unserem Körper, die brauchen wir. Nur wenn sie mutiert sind, können sie den Alzheimer-Prozess beschleunigen, der allerdings vollkommen unnatürlich ist. Die beschleunigen eigentlich nur das, was bei einer unnatürlichen, ungesunden Lebensweise passiert, passiert etwas schneller. Man nannte die dann Alzheimer-Gene. Diese Alzheimer-Gene kann man einer Maus einpflanzen. Die Maus kriegt Alzheimer. Kann man messen, die hat Gedächtnisprobleme. Man kann ja Mäuse trainieren, irgendwie einen Brotkrumen zu finden im Labyrinth. Und am nächsten Tag weiß die Maus das noch, welchen Weg sie gehen muss. Eine Maus, die Alzheimer hat, vergisst das. Und das kann man trainieren. Auf jeden Fall, also das Gedächtnis kann man testen. Kriegt man, also das menschliche Präsenilin, das mutierte Präsenilin-Gen in die Maus eingepflanzt, die Maus kriegt Alzheimer. Aber nur, weil sie in einem kleinen Käfig sitzt. Die kriegt nur Alzheimer, weil sie in einem kleinen Käfig sitzt. Kippt man der Maus ein Hamsterrad in den Käfig. Also der Käfig ist ja unnatürlich, genauso wie es für uns unnatürlich ist, den ganzen Tag in einem Office zu sitzen, was ja auch ein Käfig ist, und dann wieder zu Hause in seinem Käfig und keine Bewegung dazwischen. Aber gibt man der Maus ein Hamsterrad, fängt die an, sich zu bewegen. Und das Verrückte ist, die Maus kriegt nicht nur nicht Alzheimer, sie ist sogar durch die Bewegung, die sie bekommt, geistig fitter als ihre Kollegenmäuse, die kein Präsenilin-Gen in ihrem Gehirn haben. Das heißt, Verhalten schlägt Genetik. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ganze Pharma-Dogma ist falsch. Und wir müssen eigentlich, wenn wir den großen Hebel ansetzen müssen, wollen, Richtung Gesundheit der Gesellschaft, die ja nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, von Kosten mal abgesehen. Es geht ja auch darum, Denkfähigkeit ist ja auch Demokratiefähigkeit, ist ja auch Friedensfähigkeit. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Da war mir dann plötzlich klar, ich muss den Hebel dort ansetzen und habe dann eben angefangen, über Alzheimer noch intensiver zu forschen und den Menschen tatsächlich dargelegt, schau mal, wenn du das und das und das machst, kriegst du keinen Alzheimer, weil die Natur hat es gar nicht vorgesehen für dich, dass du Alzheimer bekommst. Ja, und das ist meine Geschichte.
Unglaublich interessant. Und viele, also es sind gerade viele Fragen hochgekommen. Mich würde das Jungbrunnen-Thema natürlich brennend interessieren, weil ich da meine zu verstehen, was im Hintergrund passiert. Aber ja.
Ja, gerne. Ich kann da ein bisschen drüber erzählen. Jungbrunnen bedeutet einfach nur, dass, und es kommt aus unserer Evolutionsgeschichte, wir sind als Lebewesen, wenn man so andere Lebewesen auf unserem Planeten anschaut, vermutlich eine der intelligentesten. Ja, vermutlich, ja. Weil immer die Frage ist, was man mit unserer Intelligenz anfangen. Wenn wir was Dummes machen, ist die Frage, was die Intelligenz nutzt. Aber praktisch gesehen können wir zu den intelligentesten Wesen. Und das ist auch unsere Waffe. Ja, also wir haben nicht die stärksten Krallen, wir sind nicht die schnellsten Wesen. Und auch wenn wir Krafttraining machen, sind wir nicht die stärksten. Ja, das heißt, der Vorteil des Menschen, warum er, ich nenne es immer die soziale Eroberung der Erde, warum wir sozusagen hier die Erde so bevölkert haben und alles dominieren, ist, weil wir kooperationsfähig sind, weil wir intelligent sind, weil wir innovativ sind, kreativ sind. Und all diese Fähigkeiten beruhen auf soziales Miteinander, auf unserer Fähigkeit, Informationen zu speichern. Und zwar Geschichten zu speichern, zwar schnell. Wir sind soziale Lernmaschinen. Wenn mir irgendjemand etwas erzählt, was für mich wichtig sein könnte oder für meine Kinder, dann muss er mir das nicht 10-mal machen, erzählen. Ich muss es einmal hören, ich weiß es. Und diese Fähigkeit liegt im sogenannten Hippocampus, das ist diese autobiografische Gedächtniszentrale, den haben wir zwei doppelt angelegt, Daumen groß hier im Schläfenlappen, Hippocampus deswegen, weil es so aussieht wie ein Seepferdchen. Ja. Und dieser Hippocampus, der ist im Prinzip unsere Waffe, ich nenne den auch unser mentales Immunsystem. Also der schützt uns auch vor pathologischen, gefährlichen Makroorganismen, im Gegensatz zum körperlichen Immunsystem, an dem ich habilitiert habe, geforscht habe, der uns schützt vor pathologischen Mikroorganismen, ne, adaptives Immunsystem. Aber wir haben auch ein mentales Immunsystem. Das ist die Fähigkeit, also die Neugier zum Beispiel des Menschen ist Teil des mentalen Immunsystems, die Lernfähigkeit, die Kreativität, die Vorausschau, die Fähigkeit, sich in dein Gegenüber hineinzuversetzen und vor allem diese extrem schnelle Lernfähigkeit. Das heißt, ich muss nur einmal was gesehen, gehört haben und ich weiß es. Und das ist auch lebensnotwendig. Wenn ein früherer Jäger und Sammler oder im Prinzip war der Mensch ein Pestetarier, also ein Fischer und Sammler, durch die Landschaft zog und dann gemerkt hat, oh, da oben ist ein gefährliches Tier, das ist eine Höhle, dann muss er sich das sofort und dauerhaft merken können. Das ist nicht so, da muss ich 10-mal dran vorbeilaufen, bis ich es endlich kapiert habe. Ne? Also beim 10. Mal oder beim 2. Mal kann es schon sein, dass Schluss ist mit lustig.
Ja.
Das heißt, schnelles Lernen, augenblickliches und kann nur eine Zentrale in unserem Gehirn, das ist der Hippocampus.
Ja.
Und der ist interessanterweise auch der Ausgangspunkt von Alzheimer. Und die Fähigkeit des Hippocampus, lebenslang neue Fakten sammeln zu können, und zwar bis ins höchste Alter, liegt an seiner Fähigkeit, lebenslang, und das ist einzigartig für diesen Teil des Gehirns, lebenslang neue Hirnzellen bilden zu können. Neue Hirnzellen bilden zu können, nennt man Neurogenese, Neuro, Nervenzelle, Genesis, die Bildung. Und die adulte Neurogenese findet nur im Hippocampus statt, deswegen nennt man diesen Prozess auch adulte hippocampale Neurogenese. Und 2016 habe ich eine Publikation geschrieben, eine größere, umfangreiche, über 50, glaube 52 Seiten dickes wissenschaftliche Arbeit, peer-reviewed publiziert, also auch anerkannt und zurzeit sehr, sehr viel zitiert, weil man jetzt 10 Jahre später so langsam realisiert, dass es der einzige Weg ist, Alzheimer zu präventieren. Und dieses Paper heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease. Und da zeige ich, dass diese Produktion neuer Hirnzellen der Schlüssel ist gegen Alzheimer. Und warum ist er der Schlüssel? Die Produktion neuer Hirnzellen im Hippocampus erlaubt unseren Erfahrungsschatz jedes Jahr oder Tag für Tag, Jahr für Jahr bis ins hohe Alter zu steigern. Es ist gezeigt worden, dass 90-Jährige genauso viele Hirnzellen bilden können im Hippocampus wie ein 18-Jähriger. Und diese Bildungsrate, die ist eben notwendig, dass wir Neues lernen können, ohne Altes überschreiben zu müssen. Das heißt, unser Erfahrungsschatz wächst mit dem Hippocampus. Der ist tatsächlich die Hirnregion, die lebenslang jedes Jahr um 1-2% wachsen kann an Volumen. Es gibt aber sehr viele Faktoren, die dieses Wachstum unterdrücken. Und wenn die unterdrückt, wenn das Wachstum unterdrückt wird, dann entwickelt sich Alzheimer. Also das Alzheimer-Risiko steigt. Unterdrückungsfaktoren sind von mir aus Glyphosat, Inflammation durch Funkstrahlung, Mikroplastik, Feinstaub, aber auch Stress, extremer Stress oder chronische Entzündung, beispielsweise auch Spike-Protein, was ja als Biowaffe ins Gehirn gelangt. Ne? Da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, das heißt, steht ja hier, ne? Das indoktrinierte Gehirn, da beschreibe ich, wie man sozusagen versucht, das mentale Immunsystem der Menschen auszuschalten, indem man sie spiket. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor in dieses Prozess, Covid und der große Umbruch, beschreibe ich hier drin auch. Der große Umbruch ist ja im Prinzip ein neues, ja, soziales Operating System, ja, ein Verhaltenssystem der Gesellschaft zu implementieren. Und wenn man sozusagen will, dass Menschen akzeptieren eine neue Welt, eine neue, schöne neue Welt, dann müssen sie die alte Welt vergessen. Und das geht über die autobiografische Gedächtniszentrale. Die muss man ausschalten. Und wie ich in dem Buch hier nachweise, das funktioniert eben über das Spike-Protein.
Ich verstehe. Ja.
Naja, auf jeden Fall, warum ist der Mensch fähig, bis ins höchste Alter neue Hirnzellen bilden zu können im Hippocampus? Wieso sind wir dazu befähigt? Und die Antwort ist die Evolution der Großmutter. Das ist übrigens Lehrbuchwissen, das ist so, also nicht medizinisches Lehrbuchwissen, aber ich habe es zum ersten Mal gelesen, die Evolution der Großmutter, ich nenne das so liebevoll, eigentlich heißt es die Großmutter-Hypothese, aber die These ist soweit bewiesen schon, dass sie Eingang gefunden hat in Oberstufe Bio, bei meiner Tochter habe ich gelesen, im Biologie-Lehrbuch. Oberstufe damals fürs Abitur. Und da steht es drin, wie das eben funktioniert. Ich habe dann extrem viel recherchiert dazu, bin sehr tief eingestiegen, habe alle ursprünglichen Publikationen dazu gelesen. Und und die Quintessenz ist im Prinzip die, und das war noch, galt noch bis Ende des 19. Jahrhunderts, für jedes Jahrzehnt, das eine Großmutter, die selbst keine Kinder mehr bekommt, also jenseits der 45, 50 Jahre, jedes Jahrzehnt, das eine Großmutter in der Familie ist oder gewesen ist damals, haben zwei Enkel mehr das Erwachsenenalter erreicht.
Aha.
Zwei Enkel mehr. Das heißt, ihre Langlebigkeit wurde vererbt und sorgte für mehr Nachkommen, die wiederum ihre Gene eben weiter vererben konnten. Und der Vorteil eben der Großmutter war, sie hat sich um die Enkel kümmern können, konnte die Eltern entlasten und hat enormes Erfahrungswissen. Also Seniorität.
Ja.
Und deswegen war als 1906, 1907, Alois Alzheimer zum ersten Mal Alzheimer beschrieb, die Krankheit, war das eine Kuriosität. Wurde auch 30 Jahre lang nicht mehr nochmal erneut beschrieben. Weil es einfach nicht gab. Damals war praktisch, die Menschen waren im Wesentlichen entwickelten Seniorität. Weil auch Großfamilie noch da war. Man hat, ne, die älteren Menschen hatten noch eine Aufgabe und die war wichtig. Und diese Fähigkeit eben, mehr Kinder überleben, wenn die Großmutter alt wird, aufgrund ihres Erfahrungswissens, das wiederum basiert auf der adulten hippocampalen Neurogenese, ist im Prinzip die einfachste logische Erklärung, dass Alzheimer nicht von der Natur gewollt ist, wird nämlich genau gegen diesen Trend und gegen diesen Selektionsmechanismus sprechen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben, dass der Mensch eben aufgrund dieser Fähigkeit, Erfahrungswissen bis ins höchste Alter sammeln zu können und nutzen zu können, auch unsere Planungsfähigkeit, alles hängt davon ab, dass wir unsere Gedanken abspeichern können, und zwar akut. Ich habe eine Idee und die vergesse ich nicht, wenn sie cool ist. Vor allem die emotional wichtigen Sachen werden gespeichert. Und dieses Gesamtsystem, Hippocampus, adulte hippocampale Neurogenese, Evolution der Großmutter, wenn man das im Gesamten betrachtet, ist klar, der Mensch ist perfekt entwickelt, hat die Fähigkeit, bis ins höchste Alter gesund zu bleiben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn wir 90 Jahre alt werden können, weil unser Hippocampus 90 Jahre lang neue Hirnzellen bildet. Auf der anderen Seite, wir aber mit 50 schon einen Herzinfarkt bekommen. Das heißt, mentale und körperliche Gesundheit ist, ja, Körper und Geist ist eine Einheit.
Ja.
Und die Grundprinzipien, die ich gelernt habe, was für lebenslange Gesundheit und letztendlich Longevity, also Langlebigkeit, verantwortlich sind, also was im Prinzip den Hippocampus aufrechterhält, was die Neurogenese lebenslang intakt hält und aktiviert und eben nicht bremst, das sind genau die Faktoren, die für Longevity entscheidend sind. Und einer dieser Faktoren ist unter anderem Lithium. Ja.
Ich verstehe.
Lithium zum Beispiel ist die einzige Substanz, dass selbst wenn ich jetzt schon eine Diagnose Alzheimer bekomme, also im Frühstadium, ist Lithium die einzige Substanz in essentieller Menge, nicht in großer Dosierung, in essentieller Menge, die Alzheimer aufhält. Das ist wissenschaftlich publiziert. Klinische Studien gibt es dazu von 2012. Hat man eine Studie gemacht, Menschen, die sozusagen auf der Schwelle waren zwischen frühen Phase Alzheimer und mittlerer Stadium Alzheimer. Man hat es gemessen durch eine sogenannte Mini-Mental Status Examination, den Test nennt man MMSE. Muss man 30 Fragen beantworten, wenn man die kann, über wo sitzen wir gerade, welchem Stockwerk sind wir gerade, welcher Tag ist heute. Das sind so Fragen und ein paar andere Tests noch. Aber immer muss man Fragen beantworten. Kann man alle 30 Fragen beantworten, dann ist man topfit. Donald Trump zum Beispiel ist bei seiner ersten Amtszeit mal vor die Presse gestanden, hat gesagt, ich bin gerade getestet worden, musste 30 Fragen beantworten, konnte alle problemlos beantworten. Ich wusste sofort, man hat mit ihm einen Alzheimer-Test gemacht. Wenn man 30 Fragen beantworten kann, wie gesagt, ist man topfit. Kann man keine Frage beantworten, ist man tot, logischerweise, oder sehr wahrscheinlich, oder im Koma. Und dazwischen gibt es eben die Graduierung. Und wenn man nur noch 20 Fragen beantworten kann, ist man vom frühen auf Richtung mittlerem Stadium. Spätes Stadium Alzheimer, wo man also nicht mehr weiß, wer man ist, nicht seine Kinder nicht mehr kennt und Windeln tragen muss, da ist man ungefähr bei 10 Fragen, ne? Also bei 10 Punkten. Und die Menschen waren jetzt beispielsweise bei 20. Und dann hat man die 15 Monate lang randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe bekam Placebo, die andere Gruppe bekam 0,3 Milligramm Lithium. Das ist ungefähr die Menge, die man in einem halben Liter Fachinger findet. Fachinger Heilwasser. Ja, ja. Und das hat schon gereicht, um den Alzheimer zu stabilisieren. Über 15 Monate, so lange ging die Studie. Ich verstehe. Also, und die Wirkungsweise von Lithium, in meinem Buch habe ich die sehr ausführlich dargestellt. Kann man zum Beispiel nachlesen hier, dass Lithium eins der ersten Elemente war, oder der ersten Wirkstoffe, die in der Evolution benutzt worden sind. Ich kann in dem Buch beweise ich, dass schon vor 4,2 Milliarden Jahren die erste Wesen, aus denen alle Lebewesen auf unserem Planeten entstanden. Man nennt ihn auch liebevoll LUCA. Das ist der Last Universal Common Ancestor. Also der letzte gemeinsame Vorfahre aller Lebensformen. Also wenn man hier hinten die Pflanzen sieht im Bild, diese Pflanze wird genauso durch Lithium reguliert wie uns, wie wir. Entscheidende Proteine, die für die Zellverjüngung oder die Zelljunghaltung, würde ich es eher nennen, verantwortlich sind. Ein Beispiel, kennst du wahrscheinlich, ist die sogenannte Autophagie, ja. Ja, die Selbstreinigung. Ja. Die Autophagie wird, wir haben ja vorhin über Gene gesprochen und Proteine. Es gibt ein Gen, das kodiert für ein Protein, das heißt Inositol-Monophosphatase. Komplizierter Name, kürzen wir es ab, Impase. Die Impase muss inaktiviert werden, damit eine Autophagie stattfinden kann. Und der Inaktivator, der natürliche Inaktivator der Impase ist Lithium. Das heißt, wenn ich Lithium zuführe, habe ich eine aktivierte Autophagie. Mhm. Ja? Ja. Autophagie ist vor allem wichtig im Gehirn. Ist natürlich für alle Körperzellen wichtig. Ja? Aber die Gehirnzellen sind die, die es am meisten brauchen. Warum? Eine Hirnzelle ist ja dadurch besonders, dass sie mit anderen Zellen sehr intensiv kommuniziert. Sie kommuniziert über Synapsen. Das weiß jeder in der Zwischenzeit, glaube ich, heutzutage. Vor 12 Jahren habe ich noch erklärt in meinen Büchern, was eine Synapse ist. Aber in der Zwischenzeit wissen Leute über Synapsen. Aber jede Hirnzelle, also im Schnitt hat eine Hirnzelle bis zu 10.000 Synapsen. Das heißt 10.000 Verbindungen zu anderen. Manche haben nur 1.000, manche haben bis zu 100.000. Aber sagen wir mal 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen. Und dieses Muster der Verbindung macht uns einzigartig. Darin sind gespeichert unsere Erinnerungen, aber unsere Fähigkeiten auch, ob wir Fahrrad fahren können, ob wir Klavier spielen, ob wir uns eben an unsere Kinder erinnern, was unsere Pläne, Träume, Hoffnungen sind, unser Charakter, alles ist in diesen Synapsen gespeichert. Das heißt, wenn wir geboren werden, sind schon die ersten Hirnzellen da und die müssen jetzt, die fangen jetzt an, sozusagen unseren Charakter zu bilden oder unsere Erfahrungen zu sammeln. Ja. Und die sammeln sich über 100 Jahre möglicherweise. Die älteste Frau wurde 122. Ja. Das heißt, diese Zellen müssen 122 Jahre durchhalten, wie so ein Oldtimer. Ja? Und das Oldtimer als Metapher passt auch ganz gut, weil was ist ein Oldtimer? Von außen betrachtet man sieht ihn, ist ein Oldtimer. Das Äußere, ne? Und das Äußere von Hirnzellen ist in die Synapsen. Das heißt, das muss intakt bleiben. Und zwar eben beim Oldtimer auch 100 Jahre vielleicht, bei der Hirnzelle eben auch 100 Jahre. Aber wie wird ein Oldtimer so alt und bleibt funktionsfähig? Man muss ihn ja dauernd fahren. Das habe ich mal gerade vor kurzem von jemandem gehört, der hat einen Oldtimer gekauft. Hat mir gesagt, also man kann den nicht einfach in der Garage stehen lassen. Man muss ihn immer wieder mal fahren, damit er eben nicht kaputt geht. Es gibt also einen Verschleiß im Nichtstun. Ähnlich wie bei uns. Ja, ja. Aber wenn man ihn natürlich dauernd benutzt und über 100 Jahre, dann geht halt mal irgendwas auch kaputt. Dann geht vielleicht der Vergaser kaputt, dann geht der Motor, vielleicht muss mal wieder ausgetauscht werden. Der Motor in unseren Zellen, kommst du aus einem Bereich, sind die Mitochondrien, also müssen die Mitochondrien ausgetauscht werden. Die Mitochondrien austauschen bedeutet, man baut sie ab. Mitochondriophagie ist ein Aspekt der Autophagie, der Selbstverdauung sozusagen. Und dann werden die wieder recycelt. Das ist dann die Mitochondriogenese, ne? Mitochondrien, Genesis, wie bei den Nervenzellen, die werden gebildet wieder. Und dieses Recyceln der Mitochondrien wird zum Beispiel koordiniert durch Moleküle, die lithiumabhängig sind. Das heißt, wenn ich zu wenig Lithium habe, funktioniert mein Recycling nicht.
Ja.
Zellen müssen auch jung gehalten werden. Zellen werden jung gehalten, Stammzellen müssen erhalten werden, die immer wieder neue Zellen generieren können. Dazu sind die Telomere wichtig, ne? Die Endkappen der Chromosomen. Die Telomerase wird reguliert durch Lithium. Vor wenigen Jahren ist ein Nobelpreis vergeben worden in der Stammzellforschung. Der hat herausgefunden, dass bestimmte Regulatoren in den Zellen dafür verantwortlich sind, dass jugendliche Zellen eben wie Stammzellen agieren und aus diesen jugendlichen Zellen eben alle Körperzellen entwickeln können. Muskelzellen, Herzzellen, Hirnzellen. Problem ist, wo kriegt man solche jugendlichen Zellen her? Schwierig. Dann ist er auf die Idee gekommen, was macht diese jugendlichen Zellen so besonders, und hat dann herausgefunden, das sind bestimmte regulatorische Proteine in den Zellkern, die genetische Programme aktivieren, die die Zellen jung halten.
Ja.
Dann hat er versucht herauszufinden, welche sind das. Und hat diese Faktoren in Bindegewebszellen implantiert. Und aus den Bindegewebszellen wurden wieder Stammzellen. Der hat die verjüngt.
Ja.
Und diese vier Faktoren, die er gefunden hat, die nennt man dann nach auch ihm entsprechend, seinem Namen entsprechend, das waren Japaner, Yamamoto-Faktoren.
Ah, ja.
Und die vier Yamamoto-Faktoren, die praktisch für die Verjüngung sorgen, werden durch Lithium reguliert. Und ganz, ganz wichtig, und deswegen bin ich rausgegangen mit dem Lithium-Thema, nicht nur wegen Alzheimer vor 10 Jahren, sondern eben auch schon nochmal intensiver vor 2 Jahren ungefähr, als immer mehr Menschen aufgrund der mRNA-Injektion an dem sogenannten Post-Spike-Syndrom leiden. Post-Vax-Syndrom, Brain Fog, was letztendlich nichts anderes ist als eine Neuroinflammation. Und die Neuroinflammation wird getriggert, weil das Spike-Protein an Immunzellen im Gehirn andockt. Die Immunzelle aktiviert dann ein genetisches Programm, was zur Ausschüttung von proinflammatorischen Entzündungsfaktoren führt. Und die proinflammatorischen Entzündungsfaktoren, Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha, eine ganze Liste gibt's da, die haben eine gemeinsame Funktion. Sie unterdrücken die hippokampale Neurogenese. Das heißt, die reduzieren unsere Neugier, reduzieren unsere Resilienz, sorgen letztendlich dafür, dass wir uns unter der Neuroinflammation zurückziehen, am besten im Bett liegen bleiben. Also quasi ein depressiver Zustand, der aber okay ist im akuten Entzündung, im chronischen Fall natürlich ein Riesenproblem.
Ja.
Diese Erkennung von dem Spike-Protein im Gehirn von den Immunzellen, geht über einen Rezeptor, da ist TLR4, und dann geht das Signal in den Zellkern, um dann die proinflammatorischen Zytokine zu produzieren. Und das Signalübermittler, eine Abkürzung jetzt, heißt GSK3. Ist entdeckt worden, weil es unseren Blutzucker reguliert, Glykogensynthase, GSK. Aber GSK3 ist auch ein Entzündungsübermittler. Und was ich eben wusste aus meiner Forschung damals war, dass eben GSK3 reguliert wird, natürlich reguliert wird durch Lithium. Also weil Lithium die natürliche Möglichkeit, diesen Brain Fog zu unterdrücken, diese Inflammation im Gehirn zu unterdrücken, die ja massive Konsequenzen hat auf den Hippocampus und damit aufs mentale Immunsystem. Und deswegen bin ich damals schon vor 1,5, 2 Jahren raus und habe gesagt, Leute, jeder Mensch sollte eigentlich Lithium zuführen, um eine Reduktion der Inflammation zu haben, um eine Aktivierung der Neurogenese zu haben, um die Autophagie zu aktivieren, um die Verjüngung zu aktivieren. Und bin dann eben hingegangen, erstmal habe darüber gesprochen. Erste Mal in den USA zum Beispiel bei Tucker Carlson. Der ist ja recht bekannt gewesen zu dem Zeitpunkt, auch in Deutschland, weil er 3 Wochen vor mir hat er mit Putin gesprochen, was ja absolut nicht erlaubt war. Direkt eine Woche, nachdem er mit Putin gesprochen hat, hat er mich eingeladen zum Gespräch, eben über das indoktrinierte Gehirn. Das kam gerade in den USA raus, Indoctrinated Brain. Und dann hat er mich auch gefragt, Herr Nils, natürlich auf Englisch, aber was kann man jetzt tun, wenn die Leute unter Brain Fog leiden, wenn das Gehirn, das mentale Immunsystem lahmgelegt wird und die Menschen dadurch auch leichter indoktrinierbar sind? Da habe ich gesagt, Lithium, ja, also Lithium, in essentieller Menge. Und im Gegensatz zum Rest der Welt ist in den USA paradoxerweise oder fast schon ironischerweise Lithium als Spurenelement nicht verboten. Das Verbot kam aus den USA 1949, wurde weltweit durchgesetzt und 1997 ist es irgendwie durch eine Gesetzreform, die gar nicht über Lithium war, sondern allgemein, wie die Gesundheitsbehörde arbeiten sollte, Unterscheidung, was ist Nahrungsmittel, was ist ein Medikament. Unter dieser Neureform ist Lithium irgendwie durch die Lücken gefallen und plötzlich durfte man Lithium wieder als Spurenelement auf den Markt bringen. Und ich habe dann erfahren, dass ein Tag, nachdem das Video mit Tucker Carlson ausgestrahlt wurde, in ganz USA Lithium ausverkauft war. Ja, also man hat relativ schnell gemerkt, um was es hier geht. Und dass Lithium tatsächlich, also das Verbot von Lithium, was kriminell durchgesetzt worden ist damals, 1949, dieses Verbot, was ich versuche jetzt eben aufzuheben in Europa, vor 3 Wochen war ich im EU-Parlament, habe darüber gesprochen, dass das Verbot aufgehoben werden muss, das zeigt jetzt Wirkung. Die Wirkung ist es die, dass der Apparat, der nicht will, dass Menschen geistig fit sind, dass Menschen eben, der will, dass Menschen leichter indoktrinierbar sind, dass Menschen leichter durch die reduzierte Resilienz mit Angst steuerbar sind, also im Prinzip letztendlich das mentale Immunsystem eben lahmgelegt ist, die wollen nicht, dass Menschen Lithium nehmen. Und sie behaupten auf der einen Seite, Lithium sei nicht essentiell, Lithium braucht niemand, aber wenn ich dann sage, naja, 1 Milligramm, das ist ungefähr die Menge, die ein Erwachsener braucht, als essentielle Menge. Und in meinem Buch habe ich 7 Beweisführungen, unabhängige, die immer auf diese Menge, auf 1 Milligramm ungefähr kommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass 1 Milligramm die richtige Dosierung ist, die täglich jemand bräuchte. Die entspricht auch der durchschnittlichen Menge, die wir in unserem natürlichen Habitat, wo der Mensch sein mentales Immunsystem entwickelte. Das ist die Südküste von Afrika, war ungefähr vor 190.000 Jahren, gab es eine lange Eiszeit, der Mensch flüchtete oder überlebte nur an den Küsten. Grundnahrung wurden Muscheln und Muscheln sind eben die natürliche Quelle, nicht nur für Jod, Eisen, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, sondern eben auch für Lithium. 1 bis 2 Milligramm Lithium nimmt man zu sich, wenn man an den Küsten Afrikas seine Grundnahrung aus Muscheln hat.
Ja.
Und das dauerte mehrere Jahrzehnte, man geht davon aus, von 7 bis 8 Jahrzehnte, Jahrzehntausende. In dieser Zeit adaptierte das mentale Immunsystem des Menschen an diese Nahrung, evolvierte. 2024 wurde sogar diesen Höhlen, wo die Menschen damals überlebten, wo alle 1300 Ethnien, die heute den Planeten bevölkern, entstanden sind. Also alles sind auf diese Höhle zurückzuführen. Diese Stelle wurde sogar 2024 zum Weltkulturerbe ernannt, als sozusagen die Ursprungs, des, ja, der Garten Eden, aus dem der Mensch sozusagen entsprungen ist. Und wenn man jetzt rausfinden will, was der Mensch braucht, um lebenslang gesund zu bleiben, also nahrungstechnisch ist es relativ einfach, man muss eigentlich nur eine Muschel am Meer nehmen, die untersuchen und was da drin ist, das hochgerechnet auf den Tagesbedarf an Nahrung, dann findet man eigentlich alles in essentieller Dosierung. Das ist absolut faszinierend. Ich habe auch ein Buch mal drüber geschrieben, das heißt die Algenölrevolution, und da beschreibe ich, wie man vom Algenöl zum kompletten Fischersatz kommt. Da beschreibe ich auch schon Lithium, vor 7, 8 Jahren. Und da zeige ich eben, dass in Muscheln tatsächlich alles drin ist, genau in der Menge. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Folsäure, ja, aus den Blättern. Ne? Ja, Fol heißt ja Folat, kommt von Blatt, und dann da muss man noch ab und zu mal vielleicht ein bisschen Grünzeug essen. Ja.
Toll.
Aber sonst findet man fast alles. Und was uns eben damals in diesem Garten Eden in die Wiege gelegt worden ist, ist eben diese soziale Fähigkeiten miteinander. Man hat eng miteinander zusammengelebt. Die Menschen wurden zum ersten Mal sesshaft. Und soziale Kooperation war notwendig. Und wie ich in meinem Buch, das Lithium-Komplott, zeige, ist der Mensch mit Sicherheit auf Liebenswürdigkeit selektiert worden. Ich glaube, alle, die nicht liebenswürdig waren, wurden einfach aus der Gruppe ausgeschlossen und deswegen fürchtet der Mensch ja am meisten wahrscheinlich die Isolation.
Ja. Ja, gibt auch Sinn. Ne?
Ja.
Isolation bedeutet Tod.
Genau. Ist gleich das jetzt mit Tod, deswegen wurden ja Leute auch verbannt, auch im Mittelalter noch, kennen wir ja noch.
Ne? Ja.
So Robin Hood und so. Ne?
Ja.
Genau.
Ich würde gerne eine Frage stellen.
Entschuldigung, ich halte ja so einen Monolog.
Ja, alles gut, alles gut. Hast du dich oder hattest du die Möglichkeit, dich so ein bisschen mit dem zu beschäftigen, was wir machen, also wie wir vorgehen?
Ja, ich habe mir das einmal angeschaut, also nur grob, muss ich sagen. Also kann ruhig noch gerne ein bisschen mehr von dir hören. Wir können gerne auch ein Gespräch hier führen. Aber ihr kommt eben von, ich glaube, so im Wesentlichen von der extrazellulären Matrix.
Ja, genau. Also um so ein bisschen Vogelperspektive zu schaffen, wir testen intrazelluläre, extrazelluläre Matrix und Zellkern über Bewegungen. Mhm. Was ja gut mit dem zusammenpasst, was du sagst. Bewegung ist essentiell für die Entwicklung des Menschen. Ja. Und der Maßstab, den wir setzen, deswegen ist es auch recht pragmatisch und einfach anzuwenden, deswegen liefert es dann eben auch Ergebnisse, es hat wenig Fehlerpotenzial, ist anhand dieser Bewegungen zu testen, in welchem Zustand sich die Zelle befindet. Bedeutet, vor der Intervention sind diese Bewegungen schlechter. Nach der Intervention, wenn alles gut gemacht wurde und wenn der Patient auch seinen Teil dazu getragen hat, dann ist die Bewegung besser. Wie zum Beispiel eine Kniebeuge, die wir brauchen. Kniebeuge ist quasi das Äquivalent zum Hinsetzen. Ja? Und es gibt etliche Rheuma-Patienten, die können keine Kniebeuge, also fallen sie auch in den Stuhl, können sich nicht mal mehr auf die Toilette setzen. Also eine essentielle Bewegung fehlt. So, jetzt wenn die Zellmatrix sich in ihrem Zustand verbessert über die, wir haben drei Herangehensweisen, biochemisch, wo das Lithium eine entscheidende Rolle spielen würde, biomechanisch eben die Bewegung und psychoemotional, also das Lösen von Traumata, verbessert sich der Zustand der Zelle und mit der Verbesserung der Zellmatrix verbessert sich die Bewegung. Die Frage, die ich an dich hätte, und ich weiß, es ist mehr oder minder philosophisch, aber ich bin mir sicher, du hast eine gute Antwort. Normalerweise müsste man jetzt nachvollziehen können, in dem Moment, wo man Lithium dem Körper zufügt, dass sich die Bewegungsqualität eines Patienten verbessert.
Auf jeden Fall. Davon würde ich ausgehen. Ich habe auch in meinem Buch, das Lithium-Komplott, auch den Bewegungsapparat beschrieben, die Muskulatur beschrieben, überhaupt die physischen Fähigkeiten. Ja. Und es ist gezeigt worden, auch tierexperimentell, dass Tiere zum Beispiel besser trainieren können, wenn sie essentielle Mengen an Lithium bekommen. Die Logik ergibt sich jetzt einfach aus dem, was wir schon über das Gehirn gerade besprochen haben. Antiinflammatorisch. Ne? Bewegungseinschränkungen sind ja, wenn man die dann versucht zu überwinden, sorgen für Rupturen, Mikrorupturen, das sorgt für Entzündung. Die Entzündung sorgt wiederum für eine reduzierte Bewegung. Ja? Ja, weil der Körper versucht ja dann, diesen Bereich zu schonen.
Ja.
Das heißt, Entzündungen werden einerseits, kann man fast gar nicht verhindern. Man kriegt ja auch einen Muskelgrad, das ist auch nichts anderes wie eine Entzündung. Und diese Entzündung ist eben etwas, was man durch Lithium reduzieren kann. Das andere Problem ist, wenn Menschen sich wenig bewegen, haben sie natürlich auch einen schlechteren Stoffwechsel. Stoffwechsel bedeutet aber auch die Fähigkeit eben zu recyceln. Ja. Ja, also die Autophagie ist ein ganz großes Thema. Deswegen, ich nehme an, ihr kombiniert das ja auch vielleicht mit Intervallfasten, je nachdem, oder sonstigen Methoden, entsprechend auch, was man zuführt, ne, weniger Zucker, ne, dass eben damit mehr Ketonkörper entstehen, Ketogenese ist auch wieder die Autophagie aktivierend. Ja. Und Zellen, die halt zugemüllt sind, ja, die können halt nicht funktionieren. Die neigen sogar dazu, eben mehr Entzündungsmediatoren zu produzieren, die wiederum dann in der Extrazellulärmatrix dafür sorgen, dass es zu Schwellungen kommt, Bewegungseinschränkungen kommt und so weiter. Das heißt, man muss immer das Ganze eben ganzheitlich, systemisch sehen. Ganzheitlich ist ein bisschen ein verpöntes Wort bei mir so ein bisschen Zeit, aber systemisch ist ein akzeptiertes Wort, weil eben zum Gesamtsystem eben alle Faktoren kommen. Und die habe ich ja gesehen, die vereinigt ihr ja alle.
Korrekt.
Ja. Das heißt, und Lithium wäre vielleicht noch eine Komponente, die noch fehlen würde.
Ja.
Vielleicht, weil, ich vermute es jetzt nur mal, weil bis ich vor anderthalb, zwei Jahren, sagen wir immer mehr, wo ich angefangen habe, über Lithium zu sprechen. Eigentlich ging es primär erstmal um Brain Fog, Verhinderung von Alzheimer. Aber seit ich das Buch geschrieben habe und das sind über 1000 Studien reingegangen, habe ich mich natürlich mit dem ganzen Körper beschäftigt. Ich meine, wie du sagst, es macht wenig Sinn, dass ein Spurenelement nur für geistige Fitness da ist, aber im Rest des Körpers keine Funktion haben soll. Das ist absurd. Und das ist tatsächlich so. Es funktioniert eben ganz ganzheitlich, systemisch. Wobei, wie gesagt, Lithium nur ein Aspekt ist eines systemischen Ansatzes. Ich nutze da auch immer gerne das Beispiel des Minimumfasses. Sagt ihr wahrscheinlich was?
Ja.
Das habe ich in all meinen Vorträgen drin, ist auch hier nochmal ausführlich beschrieben. Das Minimumfass von Karl Sprengel entwickelt die Theorie, dass eben Dinge, ja, wenn etwas Essentielles fehlt, das System eben nicht funktionieren kann. Das ist auch nicht logisch. Aber was, und weil es eben so logisch ist und für mich ein Grundgesetz der Medizin ist oder ein Grundgesetz des Lebens ist, weil es eben so logisch ist, hat es keinen Eingang gefunden ins medizinische Studium. Jetzt haben wir gerade einen Circle geschlagen. Ich habe ja vorhin gesagt, Indoktrination im Medizinstudium, der Mensch sei ein Mangelwesen, Krankheiten sind natürlich, Bewegungseinschränkungen, wenn man älter wird, sind natürlich. Es ist nicht natürlich, ja. Aber es ist deswegen normal, weil das Gesetz des Minimums nicht in den Köpfen der Menschen ist.
Ja.
Ja, das Gesetz des Minimums muss jeder Landwirt kennen, ja. Da ist es ja auch entwickelt worden. Karl Sprengel war ein Landwirtschaftswissenschaftler, ein Agrarwissenschaftler. Der hat einfach gesagt, naja, wenn die Landwirte effizient arbeiten wollen, hier geht es ja auch um Wachstum, ja, auch hippocampales Wachstum oder auch Muskelwachstum, was auch immer. Wenn es um Wachstum geht, brauchen die Zellen, damit sie wachsen können, brauchen halt etwas. Und er hat bei Pflanzen herausgefunden, es sind 12 Faktoren. Bei Menschen sind es mehr wie 12 Faktoren, aber wenn ein Faktor fehlt, sag mal Faktor X, dann kann ich ihn nicht durch Faktor Y ersetzen. Also wenn Kalium fehlt, kann ich noch so viel Phosphat auf den Acker schmeißen, die Pflanze wird nicht wachsen.
Ja, ja.
Wenn ihr Wasser fehlt, wird sie nicht wachsen. Ich kann noch so viel Dünger auf den Acker werfen. Wenn Wasser fehlt, funktioniert es nicht. Das ist so logisch, dass es fast schon schmerzt, dass dieses Gesetz im Medizinstudium nicht erzählt wird. Aber solange man Menschen eben glauben lässt, dass diese Mängel normal sind, beziehungsweise keine Bedeutung haben, Beispiel Vitamin D, ja. New England Journal of Medicine, eines der renommiertesten Journale der Welt, 2022 publiziert. Selbst wenn du einen Mangel an Vitamin D hast, hast du keinen Bedarf.
Ja.
Also die Absurdität muss man sich mal vorstellen.
Ja, ich kenne sie.
Und das hat jetzt zum Beispiel jetzt Eingang gefunden in die Leitlinien der Mediziner in Deutschland.
Ja.
Das heißt, Vitamin D muss man nicht mehr messen, soll man auch nicht mehr empfehlen. Und erst dann, wenn du mit einer Osteoporose daherkommst, kann man mal drüber nachdenken. Ja, und diese Absurdität eben, die wir in der Medizin haben, die ist eben auch kulturprägend geworden, dass Menschen tatsächlich dann die Nase rümpfen, warum soll ich jetzt Vitamin D nehmen? Dann nimmt man es, merkt auch erstmal gar nicht viel, ja. Es geht halt eben, ja, steht der Tropfen, hüllt halt den Stein. Und man merkt halt nicht, dass der Knochen ein paar Promille pro Tag abbaut.
Ja.
Aber nach ein paar Jahren ist es halt ein paar Prozent.
Ja.
Und nach einem Jahrzehnt sind es so viele Prozent, dass der Knochen morsch wird. Und das sind die Kleinigkeiten, die halt dauernd passieren. Und deswegen ist das Gesetz des Minimums ein Grundgesetz, habe ich zum Beispiel hier in meinem Buch eben dann gleich an Anfang gestellt. Und zum Gesetz des Minimums gesellt sich eben auch das Gesetz des Maximums, Toxine. Ne? Dürfen wir auch nur bis zu einer gewissen Grenze, halten wir die aus. Wir halten übrigens mehr aus, wenn wir das Gesetz des Minimums im Auge haben. Das heißt, wenn uns nichts fehlt, können wir auch mit mehr Toxin umgehen. Wenn uns etwas massiv fehlt, halten wir kaum noch Toxine aus. Und zwischen Minimum und Maximum befindet sich dann eben die Homöostase, die Selbstregulation.
Ja.
Und genau das ist eben das, was ihr ja macht. Und deswegen finde ich das cool.
Ja, danke.
Dass man eben, und letztendlich ist es eigentlich vollkommen egal, von welcher Ecke man kommt. Ihr kommt von der muskulären Situation her.
Ursprünglich, ja.
Ursprünglich, also auch vielleicht von der ersten Diagnostik her, ja, dass man sich das mal anschaut. Aber ja, sane Menschen, sane Körper, ne? Ich meine, das ist ja ein, wie ich vorhin schon eingangs oder irgendwann in meiner langen, ja, Blabla erzählt, den Körper und Geist eine Einheit. Was der Körper braucht oder was der Geist braucht, was das Gehirn braucht, ist nichts anderes, was der Körper braucht. Das heißt, wenn im Gehirn was fehlt, kann ich das messen, aber es ist vielleicht leichter, im Körper zu gucken, was fehlt. Und
genau,
dann kann ich schlussfolgern, was auch im Gehirn fehlt. Und wenn ihr sozusagen diesen Ansatz wählt, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Menschen, die bei euch mitmachen, nicht nur die Therapeuten, sondern die Therapeuten, die dann eben auch Menschen behandeln, dass die letztendlich dann auch dafür sorgen, dass die Leute nicht nur wieder gut sitzen können, sondern eben auch, wenn sie dann sitzen, auch noch ein gesundes Gehirn haben, das dann über die Welt nachdenken kann.
Da wäre auch meine Anschlussfrage, wenn das in Ordnung ist für
dich. Na klar, logisch, offen.
Also, was jetzt für mich stark auf der Hand liegt, ist, dass Lithium positiv die intrazelluläre und extrazelluläre Matrix beeinflusst, also unter anderem eben auch.
Also zumindest indirekt über die ganzen Mechanismen, die ich jetzt gerade so erzählt habe. Ich habe jetzt keine direkte Messung, aber im Gehirn zum Beispiel ist ja auch eine extrazelluläre Matrix, um das mal zu nennen. Die wird ja auch, wenn wir tagsüber aktiv sind, akkumulieren da auch viele Dinge. Nachts, wenn wir schlafen, wird das Gehirn gereinigt.
Ja.
Da wird die extrazelluläre Matrix wird sozusagen dann ausgewaschen oder durch wird ja alles, was da drin ist, wird praktisch aus dem Gehirn rausgewaschen. Viele Sachen, die dann über die Blut-Hirn-Schranke treten, übers lymphatische System, so nennt man das, wird dann in der Leber abgebaut. Und die Aktivierung des lymphatischen Systems hängt vom Tiefschlaf ab. Und zum Beispiel der wird auch wieder durch Lithium reguliert.
Ich verstehe.
Also, und was da abläuft, ist ein Ausgleich, was letztlich im ganzen Körper ablaufen muss. Eine ständige Reinigung der extrazellulären Matrix und die wiederum dafür sorgt, dass die Zellen sich reinigen können. Und gereinigte Zellen sind natürlich wieder funktionsfähiger.
Also da eigentlich hast du meine Frage schon beantwortet. Weil ich wäre jetzt gerne in den Bereich Trauma eingestiegen, weil wir nun mal festgestellt haben, du kannst auf biochemischer und biomechanischer Ebene sehr viel machen. Jemand, der unter einer degenerativen oder wie es ja aktuell die Welt da draußen noch meint, unheilbaren Krankheit leidet, der fällt immer wieder in die gleichen Entzündungsmuster, Bewegungsmuster zurück. Sondern haben wir halt über 3 Jahre festgestellt, dass so gut wie jeder Mensch, der sich auf diesen 2 Ebenen nicht heilen lässt, also der keine Heilung erfahren kann, dass der für normal unter einem Trauma leidet. Ist auch gar nicht so weit hergeholt, wenn man überlegt, dass 1945 noch der letzte große Krieg in Deutschland stattgefunden hat oder die Deutschen eben im Krieg waren und meiner Meinung nach das einfach noch keiner auflösen konnte. Wann auch? Es gab weder das Know-how dafür noch die Zeit. So, das heißt, wir sprechen von einer Gesellschaft, die grundlegend meiner Meinung nach traumatisiert ist. Und auch wenn ich diesen Krieg nicht mehr miterlebt habe, wird das für mich definitiv transgenerational über die vorigen...
Ich habe da auch 2 Bücher in meinem Schrank. Eins heißt Seelische Trümmer und eins heißt Kriegskinder und Kriegsenkel. Ja. Ne?
Genau, genau.
Ja, also weil das Trauma wird natürlich weitergegeben.
Genau.
Und vor allem dann, wenn eben Gesetze des Minimums und des Maximums nicht bewusst sind,
ja,
ist auch die Selbstheilung. Ne? Also diese Fähigkeit der Homöostase, ne, der Selbstregulation, das ist nicht möglich. Ich meine, ich habe auch schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und ich war eigentlich erstaunt, wie der Körper nach einigen Wochen wieder den Weg gefunden hat, diesen Prolaps zu reduzieren und dass ich wieder gesund bin. Also ich musste Gott sei Dank nicht operiert werden. Ich hätte es auch nicht zugelassen. Man hat mir das geraten. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich habe dann aktiv in den Schmerz sozusagen mich bewegt, immer geguckt, dass ich halt meine Bewegung habe, Maximum, was geht jeden Tag, keine Schmerztabletten genommen, um zu fühlen, wie weit ich gehen kann. Aber ich habe das, glaube ich, nur deswegen geschafft, weil an meinem Körper nichts gefehlt hat. Ja, ich habe also die Entzündung, die da war, habe ich eben versucht, dann eben auch dadurch zu reduzieren, dass ich eben keine Mikronährstoffmängel habe.
Ja, exakt.
Dass ich meinem Körper das gegeben, was er braucht. Gleichzeitig die Bewegung hat dafür gesorgt, dass meine extrazelluläre Matrix in Schwung kam.
Ja.
Je mehr ich gelaufen bin, umso länger konnte ich laufen.
Ja.
Ja. Der Anfang war immer nur schwierig, aber so wie ich dann in Bewegung war, ging es plötzlich.
Ja.
Und das hat aber wiederum den Heilungsprozess verstärkt.
Ja. Ja.
Denn je mehr wir uns bewegen, umso mehr zum Beispiel wird Wachstumshormon freigesetzt.
Ja.
Und Wachstumshormon ist übrigens ein Aktivator der hippokampalen Neurogenese auch. Ne? Also körperliche Aktivierung sorgt auch für mentale Aktivierung. Übrigens habe ich 12 Hormone gefunden, das heißt schon 13, ja, mit Irisin sind es 13. Irisin ist ein Hormon, das die Muskeln produzieren. Vielleicht schon gehört, ne? Irisin ist ein Wachstumsfaktor für den Hippocampus. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns körperlich bewegen, aktivieren wir die Neurogenese im Hippocampus über 12 verschiedene Hormone.
Das ist sehr interessant.
Ja. Das heißt, Körper und Geist, ne? Bewegungshorizont ist auch ein geistiger Horizont. Eine ganz enge Verbindung zwischen Bewegung und Gehirn. Und wenn wir jetzt Traumata überwinden wollen,
ja,
funktioniert es nur über eine aktivierte Neurogenese.
Ich diskutiere das so oft. Aber ich bin super dankbar, dass du hier bist und dass das mal von jemandem bestätigt wird, der quasi die ganze andere Seite der Medizin auch erlebt hat. Aber es ist also exakt das diskutiere ich so oft.
Und das Problem ist einfach in unserer Gesellschaft, dass da, wo die Menschen schon Richtung Alzheimer gehen, ich habe ja ein Buch geschrieben, die Alzheimer-Lüge. Dann habe ich ein Buch geschrieben, Alzheimer ist heilbar im Frühstadium, umkehrbar, weil die Neurogenese jederzeit aktivierbar war. Dann haben Leute gesagt, zu schwierig zu lesen, was es nicht ist. Aber für die Leute, die Richtung Alzheimer wandern, vielleicht schon. Dann habe ich es in einfacher Sprache geschrieben, ne? Die Formel gegen Alzheimer.
Ja.
Aber alle diese Bücher wurden alle 3 Spiegel-Bestseller. Aber das heißt nicht, dass die massiv verkauft worden sind. Die haben es einmal geschafft in die Top 20.
Ja.
Aber nur 1% aller Menschen, die sagen, sie haben Angst vor Alzheimer, haben das Buch in die Hand genommen. Nur 1%. Das habe ich dann die Frage stellen lassen, was ist der Grund? Und der Grund ist eigentlich der, dass wenn man schon sozusagen seelisch belastet ist, Richtung Alzheimer läuft, dass man dann schon gar nicht mehr umkehren kann. Das mentale Immunsystem selbst ist so schon deaktiviert, dass man gar nicht mehr die Fähigkeit hat, die Richtung zu wechseln. Man braucht eigentlich jemanden dazu. Man braucht eigentlich dann vielleicht die Kinder dazu von ja, dem älteren Menschen, die dann helfen. Aber die haben natürlich noch eine andere Aufgabe. Die wollen selbst Kinder haben. Ne? Ja. Und man hat sogar festgestellt, ich habe vorhin gesagt, Evolution der Großmutter. Bis zu Ende des 19. Jahrhunderts war die quasi Großeltern in der Familie ein Vorteil für mehr Kinder, mehr Enkel.
Ja, ja.
In der 1930, 1940 hat es angefangen, sich umzudrehen. In den 60, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts waren die Großeltern eher ein Nachteil, weil die Kinder sich um die Eltern kümmern mussten, hatten dann nicht noch Zeit für ein zweites, drittes Kind. Ja? Da gibt es dann diese Umkehrung, weil eben Seniorität sich verwandelt hat in Senilität. Ja, und diese Verwandlung ist unserer gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, nicht unserer Genetik. Auch wenn eben die Leute behaupten, unsere Gene seien dafür schuld. Deswegen mein erstes Buch, die Alzheimer-Lüge. Die Lüge besteht darin, zu behaupten, der Alter sei die Ursache. Aber ich habe dann eben die Frage gestellt, warum können die Leute den Weg nicht ändern? Und dann ist mir klar geworden, dass eben, wenn du schon auf dem Weg bist, dein mentales Immunsystem eben nicht mehr so gut funktioniert. Und dass der größere Hebel wahrscheinlich, wenn wir eine bessere Gesellschaft haben wollen, also eine Zukunft haben wollen, wo meine Kinder und meine Enkel irgendwann mal besser leben, als wir es heute tun. Wir wollen ja immer das Beste für unsere Kinder. Muss der Hebel eben angesetzt werden in der jüngeren Generation und am besten bei der Jüngsten. Und deswegen habe ich jetzt auch vor wenigen Wochen ein Netzwerk sozusagen gestartet über meine Webseite, das aber dann recht schnell international werden soll. Children's Health Defense von Kennedy hat mir schon zugesagt, die würden mir da helfen.
Wow.
Und das heißt Juno. Und jetzt vielleicht könnt ihr das mal einblenden oder so, weil einer der Gründe, warum ich auch hier mit dir rede, ist natürlich auch ein bisschen selfish. Ja, weil ich weiß, ihr habt sehr viele Therapeuten in eurem Netzwerk. Ja. Aufgeschlossene Therapeuten, die wissen, was systemisch bedeutet.
Ja, ja.
Und die müssen keine Kinderärzte sein. Es reicht schon, dass die mit Kindern, Jugendlichen, Teenagern, Schwangeren, egal wie, ja, in Kontakt kommen und diesen systemischen Ansatz sozusagen dort weiterleiten, weitervermitteln.
Ja.
Und dafür ist Juno. Juno ist ein jugendkinderärztliches Netzwerk für Orthomolekularmedizin, aber offen auch für Nichtmediziner, weil ich eben sage, ja, gesundes Leben bedeutet gesunden Menschenverstand. Und da ist das Medizinstudium, wie ich es gesehen habe, sogar manchmal ein bisschen hinderlich. Also ich bin da offen für alle Formen von Therapeuten und das Netzwerk ist dafür offen und wir haben das erst vor wenigen Tagen vor unserem Gespräch jetzt öffentlich gemacht. Ich glaube, es sind keine 5 Tage jetzt her, aber wir haben jetzt schon über 200 Therapeuten gesammelt, die mit postleitzahlmäßig Webseite können angeben, in welchem Alter sie Kinder sehen und dann eben Anlaufstellen sind für Eltern, die eben vielleicht eine andere Art der medizinischen Betreuung suchen.
Das ist toll. Und es wird ja immer die Frage gestellt, funktioniert unser Therapiesystem auch bei Kindern? Selbstverständlich. Das sind ja einfach nur Erwachsene in klein.
Das ist der Anfang. Man kann nicht erst warten, bis die Kinder, bis das Gehirn der Kinder genügend gelitten hat.
Ja.
Ja. In meinem Buch hier, ich weise immer wieder mal gern drauf hin, aber in dem Buch ist zum Beispiel Kapitel 4 erklärt, wie man Autismus umdrehen kann.
Ja.
Ist gerade auch wissenschaftlich publiziert worden. Ein Case Study, wo man genau diesen Ansatz gewählt hat, den ich hier beschreibe, um zum Beispiel Autismus zu ändern. Warum? Autismus ist eine Erkrankung des Hippocampus,
ja,
die in der letzten Phase der Entwicklung des Hippocampus sich entsteht, so Ende des zweiten Lebensjahres. Dort reift der Hippocampus komplett aus und wenn dort in der Phase Entzündungen entstehen, ja, Entzündungen im Gehirn entstehen, beispielsweise durch zu viele Injektionen mit irgendwelchen Impfstoffen, wobei der Impfstoff selber nicht das Problem ist meistens, sondern was das Problem ist, sind die Beistoffe, ne? Ja, Aluminiumhydroxid und andere Sachen, die sorgen für eine Entzündung, Ausschüttung von Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha, ich habe es vorhin genannt, die gelangen ins Gehirn, aktivieren dort einen Entzündungsprozess, der die Neurogenese des Gehirns unterdrückt, die Bildung neuer Hirnzellen unterdrückt, was natürlich beim Kind nicht gut ist und vor allem im Hippocampus. Und das ist wahrscheinlich die Hauptursache, warum sich Autismus entwickelt. Und ich habe zum Beispiel eine Studie hier drin, die ist vom Februar 2025, mit Grafiken, die zeigt, je mehr diese Injektionen Kinder bekommen haben, umso höher steigt zum Beispiel das Autismusrisiko,
ja.
Lernstörungen steigen, Epilepsie steigt, Epilepsie ist auch eine neuroinflammatorische Erkrankung und ganz viele andere Hirnkrankheiten, auch ADHS, steigen massiv an und zwar proportional zur Anzahl der Impfungen, die ein Kind in der Jugend bekommt, also in den ersten 2 Lebensjahren bekommt. Und das ist sozusagen das Gesetz des Maximums. Gleichzeitig bekommen Kinder nicht das, was sie brauchen. ausreichend Omega-3-Fettsäuren und so weiter, weil wir eben nicht mehr als pestvegetarisch leben.
Ja.
Aber unser Organismus, unsere Genetik ist adaptiert durch diese Jahrzehntausende im Garten Eden an einen pestvegetarischen Lebensstil. Und deswegen brauchen wir Alternativen. Fisch kann man nicht empfehlen. Deswegen braucht man einen vollständigen Fischersatz. Und wie das eben funktioniert, habe ich sehr ausführlich beschrieben in meinem Buch Die Algenölrevolution.
Bisher ein ganz, ganz tolles Interview, finde ich. Darf ich die ein oder andere persönliche Frage stellen?
Jede Menge. Ich bin da dafür. Jetzt haben wir Zeit.
Als du am Anfang, es interessiert mich jetzt wirklich persönlich, als du am Anfang gesagt hast, du warst jemand, der diese großen Ambitionen hatte, habe ich mir sofort gedacht, wow, endlich. Ne? Endlich mal jemand, der das ausspricht, der sagt, ich möchte was verändern, ich möchte was drehen. Und du bist ja auch gerade dabei. Wie schafft man es, dass Kennedy einen in die USA einlädt und sagt, ja, ich höre mir die Sache an, hier muss was passieren, hier muss ich was drehen. Das ist ja mein Traum, mein Wunsch. Ich bitte halt mich nicht für arrogant, ich bin sehr bodenständig, aber ich weiß, dass das, was wir hier machen, das Potenzial hat, da draußen für ganz viel Gesundheit zu sorgen und den Menschen so viel Leid nehmen kann. Aber uns fehlt selbstverständlich A, die Aufmerksamkeit und B, die Anerkennung von Menschen wie dir oder von Kennedy. Wie kommt man dahin? Wie schafft man das?
Ja, ich muss sagen, ich weiß es auch nicht. Dinge passieren irgendwie. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich habe ja hier in München, ist ja der Heine Verlag.
Ja.
Und ich habe damals die Alzheimer-Bücher mit Heine verlegt.
Okay.
Und die waren auch gleich Spiegel-Bestseller. Heine ist ja Teil der Random House Penguin Gruppe. Random House Penguin ist das größte Verlagshaus der Welt. Ich würde sagen, geschätzt 1000, vielleicht noch mehr, vielleicht ein paar weniger, aber um die 1000, sagen wir mal, Verlage, die englischsprachig sind. Jetzt bist du ein deutscher Autor, schreibst 3 Spiegel-Bestseller hintereinander und fragst dann den Verlag, könnte das Buch, was ja Hirnproblematiken sind ja nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern global, kann man das Buch nicht vielleicht ins Englische übersetzen? Und nee, ging nicht. Ausländische Verlage wollen keine deutschen Autoren, war die Antwort. Ich habe gesagt, ich übersetze es selber. Ich meine, ich kann es selber übersetzen. Ich habe 5 Jahre in den USA gelebt. Ich kann ein bisschen Englisch. Ich kann es übersetzen. Vielleicht nicht perfekt, muss halt noch jemand überarbeiten, aber logischerweise muss ja immer. Aber ja, nee, geht nicht. Kam natürlich Covid. Und ich habe dann angefangen, in der Zeit habe ich gerade das erschöpfte Gehirn geschrieben, wollte dann zum Beispiel zum Darstellen, erschöpfte Gehirn, warum Menschen eben nicht umdenken können, genau die Problematik bei Alzheimer-Patienten, warum wird mein Buch nur nicht 100-mal mehr verkauft, ja? Also was ist der Grund? Warum wollen die Leute nicht hören, wie sie Alzheimer verhindern können, wenn doch bei 50% der Deutschen die Hauptangst ist, sie kriegen Alzheimer? Ja, was klemmt da, ja?
Ja, ich verstehe dich.
Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach der mentalen Energie, die fehlt. Kahneman hat 2012 einen Weltnobelpreis gehabt, weil er eben gesagt, Decision Making unter bestimmten Bedingungen. Und dann gab es das Thema Ego-Depletion, habe ich gefragt, okay, wenn ich ego-depletiert bin, also wenn ich selbst erschöpft bin am Abend, treffe ich schlechtere Entscheidungen wie am Morgen. Ja, also was, und dann habe ich festgestellt, diese Energie, die wir praktisch abends nicht mehr haben, die ist morgens plötzlich wieder da. Was ist die Quelle? Tatsächlich liegt im Hippocampus. Da ging mein Buch drüber, die erste erschöpfte Gehirn. Und wenn der Hippocampus sozusagen nicht wächst, sondern schrumpft, dann wachen wir morgens schon praktisch ohne diese Energie auf. Das heißt, wir können unser Leben überhaupt nicht mehr verändern. Wir sind festgefahren. Dauerhaft indoktriniert, kann man sagen. Ne? Nichts geht mehr. Ja? Wir werden auch durch Angst gesteuert, weil der Hippocampus eben die Region ist, die uns auch die Resilienz liefert, aber über die Neurogenese. Wenn die nicht funktioniert, keine Resilienz, angstgesteuerte Gesellschaft. Da habe ich das alles beschrieben in meinem Buch, das erschöpfte Gehirn. Ja. Wird auch gleich ein Spiegel-Bestseller. Wunderbar. Nur, was ich nicht schreiben durfte, war, das habe ich gerade geschrieben, im Frühjahr 2020, habe ich es abgeschlossen. Und da habe ich ja die ganzen Corona-Maßnahmen erlebt. Da habe ich gesagt, die Leute akzeptieren das, weil sie chronisch erschöpft sind.
Ich gebe dir recht, 100%.
Ja, die können gar nicht umdenken. Die werden durch Angst geleitet, können nicht, ihr mentales Immunsystem ist sozusagen ausgeschaltet.
Ja.
Und das durfte ich aber nicht mehr ins Buch reinschreiben. Da wurde ich schon zensiert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich noch mal tiefer graben. Dann habe ich in meinem eigenen Verlag eben das Buch publiziert, das indoktrinierte Gehirn. Und jetzt kommt der Hammer. Ich war gerade beim Schreiben, 3. Kapitel, wurde vom Corona-Ausschuss eingeladen. Und dort, um dort über die Corona-Problematik zu sprechen, weil ich habe parallel noch 2 andere Bücher geschrieben, wie man zum Beispiel Corona komplett beenden könnte. Das Buch heißt Herdengesundheit, kostet 6 Euro im Jahr. und kein Mensch wird einen schweren Infektionsverlauf haben. Heißt die Herdengesundheit das Buch. Das kommt also zu meiner immunologischen Schiene. Da habe ich habilitiert drin, konnte ich problemlos schreiben.
Ja.
6 € pro Jahr, einfach nur Vitamin D-Spiegel anheben auf den Level, den man bei Naturvölkern findet, hat es da oder bei den Maasai. Dann hat man ein Level, der studienmäßig die Wahrscheinlichkeit, das Peer Review publiziert, einen schweren Verlauf einer Infektionskrankheit zu erleben, geht auf 0 runter. Ja? Ja? Und meine Dosis Vitamin D pro Jahr, um auf diese 125 Nanomol pro Liter zu kommen, kostet mich 6 €. Und für alle, die jetzt fragen, was das für ein Produkt ist, ich habe keine Ahnung mehr, habe das vor 10 Jahren mal gekauft, in so einer Menge, dass es immer noch reicht, weil man eben da nicht viel braucht, das kann man auf meiner Webseite finden. Ich kenne die Firma nicht, habe mit der nichts zu tun. Ich will damit nur sagen, es funktioniert. Ja, aber dann habe ich aber gemerkt, ich muss eben jetzt im Eigenverlag publizieren. Ja, also das, was ich wirklich denke. Dann habe ich das indoktrinierte Gehirn geschrieben. Und im 3. Kapitel habe ich dann gerade ein Interview gehabt beim Corona-Ausschuss und der Herr, der mich da eingeladen hat, der ist Philosoph. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob der Name genannt werden soll, deswegen lasse ich jetzt mal draußen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, du hast so ein perfektes Deutsch. Was ist dein Hintergrund? Er sagt, er ist Philosoph. Sage ich, super. Mein erstes Buch, die Methusalem-Strategie, hat ein Philosoph Korrektur gelesen. War ein fantastisches Erlebnis für mich, weil es einfach das Buch unfassbar gut gemacht hat, durch die Kommentare, durch die Kritiken und so. Und freue mich immer über Kritik. Also habe ich gesagt, kannst du das Buch kritisieren? Sagt er, ja, das mache ich gerne, das ist eigentlich mein Hauptjob. Ja, Bücher zur Korrektur zu lesen und zu lektorieren. Daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, aber lange Rede, kurzer Sinn, als ich mal das 3. Kapitel, 4. Kapitel ja, überarbeitet hatte, habe ich zu ihm gesagt, du, ich würde so gern, dieses Buch muss international werden. Wir haben ein internationales Problem. Was hier in Deutschland passiert, ist ja nicht ein deutsches Versagen oder der Politik, sondern das ist ja von irgendwo anders orchestriert, weil parallel in der ganzen Welt stattfindet. Ja. Also muss dieses Buch, was erklärt, wie alles zusammenhängt, was das große Ziel ist und wie es erreicht wird, aber auch wie man sich schützen kann, dieses Buch muss international rauskommen. Und dann habe ich gefragt, ja, was schwebt ihr vor? Und dann sage ich, ich würde gerne erstmal einen englischen Verlag finden. Da sagt er, ja, und was für ein Verlag? Ja, also hast eine Idee? Und während ich mit ihm so am Reden war, schaue ich so rechts rüber und da lag ein Buch, das heißt The Real Anthony Fauci, publiziert von Kennedy. Ja. Da habe ich gesagt, das Buch lese ich gerade, habe es in die Kamera gehalten. Der Verlag wäre doch cool. Da fragt er mich, welcher Verlag ist das? Da sage ich Skyhorse. Dann sagt er, oh, da kennt er jemanden, und zwar den Chef. Reiner Zufall. Also ich glaube, von keinem anderen Verlag kennt er den Chef, nur von dem Verlag in den USA. Und dann sagt er, dann schreibt er mal an. Eine Woche später hatte ich ein Zoom-Meeting. Nach 10 Minuten Gespräch mit Tony Lyon, das ist der Chef von Skyhorse, sagt er, Michael, we have to make this book. Ja, dann habe ich es ins Englische übersetzt, wurde publiziert. Dann habe ich gesagt, naja, in Deutschland hat der Wolfgang Wodaks Vorwort geschrieben, der kennt den USA, kennt den wenige, ich brauche eher den amerikanischen. Dann haben wir überlegt, wen nehmen wir da? Dann war es die Naomi Wolf, die gerade die Pfizer-Akten sozusagen federführend untersucht, die freigeklagt worden sind in Texas.
Ja.
Dann habe ich die überzeugen können, das Buch vorwärts zu schreiben. Die hat mich dann zu Tucker Carlson gebracht. Skyhorse kennt natürlich Kennedy, die publizieren alle Bücher von Kennedy. Die haben auch gute Kontakt zu Trump. Dann hat er mich zum Kampagnenführer von Trump, Steve Bannon, gebracht. Da war ich dann in der War Room für 1 Minute. Der hat ein bisschen reluctant, der kannte mich nicht. Also 1 Minute, mehr geben wir dem Typ nicht. Nach 1 Minute Frage und Antwort in der Live-Sendung, dann kam der Werbeblock, sagt er zu seinem Regisseur, we need more time with this guy. Da haben sie plötzlich gemerkt, ich habe was zu sagen. Dann haben wir nochmal 15 Minuten aufgezeichnet für den nächsten Tag. The Indoctrinated Brain war dann auf Platz 4 bei Amazon in den USA plötzlich, weil der hat unfassbare Reichweite gehabt. Dann haben wir dort einen Dokumentarfilm gleich dran, 2 Tage später gedreht in seinem Wohnzimmer. 2 Tage lang wurde ich dann interviewt von seinem Kamerateam. Dann wollte er, dass ich unbedingt den Trump treffe. Dann habe ich eben so, damals war mir die ganze Situation unklar, ich wollte nicht zu politisch werden. Dann habe ich gesagt zu Tony Lyon, bevor ich Trump treffe, würde ich gerne Kennedy treffen. Dann wurde das versucht zu arrangieren, hat dann nicht mehr geklappt, zeitlich. Aber ja, ich habe seine Durchwahl auf jeden Fall schon mal. Und jetzt habe ich dann eben Kontakte bekommen zu Children's Health Defense, weil die sind dann eben aufmerksam geworden auf mich. habe mit denen sehr viele Interviews geführt und die wollen jetzt auch im Juni unterstützen. Dann bin ich eingeladen worden auf so eine Alternative WEF nach meinem Vortrag auf dem International Corporation Forum, wo ich eben über Gehirngesundheit gesprochen habe und die Zukunft der Medizin. Dann habe ich dann einen Artikel geschrieben über die Gesundheit der Medizin. Das hat wiederum World Health Alliance, da war ein Vertreter dort gesehen, hat es ins Englische übersetzt. Es wurde dann Kennedy vorgelegt, wie eben die Zukunft der Medizin aussehen soll. Das ist übrigens dann hier im vierten Kapitel ausführlich beschrieben, genau der Artikel mit Gesetzesminimums, Maximums und wie wir eben chronische Krankheiten, aber auch Infektionskrankheiten verhindern können, weil wir stärken damit ja nicht nur das mentale Immunsystem, sondern eben auch das körperliche. Ja, so entwickeln sich die Sachen. Ich weiß es auch nicht. Hätte ich nie erwartet. Ich weiß noch, als ich das Buch gedruckt habe, die erste Auflage, dachte mir, wir werden es nie verkaufen. Ne? Kein Mensch interessiert sich mehr für Covid. Ja, damals, 2023.
Ganz, ganz großer Respekt. Und das sage ich nicht vielen Menschen.
Ja. Aber auch Respekt darf ich zurückgeben. Ich meine, ihr versucht auch euren Weg zu gehen. Du hast mir eingangs erzählt, bevor was, vielleicht wurde es auch schon aufgezeichnet, keine Ahnung, aber welche Schwierigkeiten ihr hattet mit eurer Krankenkasse. Und das finde ich phänomenal. Vielleicht magst du es mal ganz kurz mir nochmal erzählen, auch vor der Kamera, wenn du magst, was für Schwierigkeiten du hattest, weil ich würde auch überlegen, ob ich dann, was wir hier gesprochen haben, auch mal vielleicht auf meinen Kanälen auszuzeigen.
Ja, gerne. Also wir haben, das Konzept der Krankenkasse war einfach und unabhängig. Also es war sehr pragmatisch. Wir haben gesagt, dass wir die Gewinne, die die Firma benötigt, die Gehälter, die die Firma benötigt, das schaffen wir zur Seite. Und den Rest, den Überschuss, den nutzen wir quasi dazu, dass die Therapie bei unseren eigenen Therapeuten von uns gefördert wird. Das bedeutet, der Mechanismus war, dass jemand bei uns die Ausbildung macht oder die Ausbildungen macht. Das sind 3 Stück. Und das Geld, was wir dadurch einnehmen, wird dann aufgeteilt in das, was benötigt wird und das, was wir quasi an den Patienten bzw. an den Therapeuten wieder abgeben können. So waren wir unabhängig von irgendjemandem, der das fördert oder für richtig hält, also aus Eigeninitiative, aus Eigenkraft. Und das Thema war dann natürlich immer, dass unser Marketingauftritt, der Vertrieb hier intern, dass das funktioniert. Aber irgendwie müssen die Ressourcen ja reingebracht werden. Und ja, unsere Währung ist Aufmerksamkeit. Das hat sehr gut funktioniert, also das hat sehr gut gestartet, das hat auch auf Anklang getroffen. Dann wurde eine Infrastruktur aufgebaut, die dafür gesorgt hat, dass die entsprechenden Krankheitsbilder bei den Therapeuten landen, die sich mehr oder minder darauf spezialisieren oder spezialisiert haben. Der eine hatte mehr Erfahrung mit Rheuma, der andere mehr mit Parkinson. So darf man sich das vorstellen. Und gerade von April bis März, April, Mai, genau, bis Mai ist das alles gut gelaufen, dann ging es los. Dann gab es einen, deswegen war das so interessant, dir zuzuhören, dann gab es einen ganz interessanten Wandel in dem Bereich der Patienten, die auf uns gestoßen sind. Und das hat sich angefühlt, schlecht messen, aber es hat sich angefühlt, wie wenn deren mentale Resilienz, so wie du das sagst, absolut im Keller wäre. Und die haben bei uns angefragt, wo unsere Therapeuten sind und gleichzeitig die extremsten Vertrauensprobleme A, was es vorher nie gab, wenn man uns von außen beobachtet hat, und B, waren die gegenüber den Therapeuten wie ausgeschaltet, die waren wie gewechselt. Selbst wenn die bei uns am Telefon noch neutral waren und eine normale Vermittlung entstanden ist, spätestens als wir beim Therapeuten waren, entweder vor Ort oder per Zoom, funktioniert by the way beides sehr gut, wie ausgewechselt. Das war der Startschuss.
Das heißt, wie ausgewechselt?
Ey, die waren so wie du das erzählst, da war kein Wille mehr zu handeln. Da war keine...
Aber sie haben immerhin noch angerufen, ja? Also da war schon
das ist passiert. Ja, das ist passiert, genau. Und dann spätestens, als die Therapeuten, und unsere Therapeuten sind höchst empathisch, das sind liebevolle Menschen, so wie du es auch erklärt hast, ne? Das Liebevolle, das im Vordergrund steht, das sind jetzt keine Metzger. Also die machen das ja aus Leidenschaft. Und so hat das angefangen. Ich kann bis heute nicht 100% nachvollziehen, was da passiert ist und wie das passiert, weil wir haben intern nichts geändert und auch im Außenauftritt haben wir nichts geändert. Aber der Wechsel war extrem in der Gesellschaft.
Du hast gerade von April, Mai gesprochen. Du meinst jetzt 2021?
25, dieses Jahr.
Dieses Jahr?
Dieses Jahr ist das passiert. Und dann, wir sind damit umgegangen. Ich bin absolut gewohnt, mit Problemen umzugehen. Und wir haben gehandelt. Und gerade als das einigermaßen im Griff war, wir haben dann sowas wie einen Käuferschutz aufgebaut für die Patienten. Das heißt, wenn die Patienten nicht zufrieden sind, kriegen die von uns ihr Geld zurück, das sie an die Therapeuten zahlen. Also wir haben alles gemacht, um wohltuend zu sein. Just in dem Moment Konto eingefroren. Das war der nächste Schritt, einer der Hauptkonten. Und wenn ich als Unternehmer anders gehandelt hätte und mal von dem gelebt hätte, was ich hier erwirtschaftet habe, also wenn ich nicht bodenständig wäre, das wäre es gewesen für die Firma.
Und was wurde war die Begründung dafür?
Das war ein Fehler. Ein Fehler. Das war ein Fehler der Bank. Das haben wir dann in den Griff bekommen. Ich habe meine eigenen Gelder investiert. Also wir leben ja noch. Wir sind ja hier. Und dann haben wir du warst so offen uns gegenüber, jetzt möchte ich auch offen dir gegenüber sein. Wir haben eine Kreditlinie bei der Amex gehabt, die war in der Höhe von 350.000. Das ist für unser kleines Unternehmen schon etwas. Und das muss man sich aufbauen. Das kriegt man nicht einfach so. Das kriegt man, indem man wirklich pünktlich immer seine Rechnungen zahlt, gute Beziehungen pflegt. Kreditkarten gesperrt. Einfach so. Plötzlich. Und dann haben wir die angerufen und natürlich wusste keiner irgendwas. Das waren Sicherheitsmaßnahmen. Und diese Sicherheitsmaßnahmen haben nicht die Menschen festgelegt, sondern der Algorithmus. Der Algorithmus hat uns im Hintergrund mit unseren Kreditkartenbelastungen als Gefahr eingestuft. Obwohl die jederzeit bei uns abbuchen können und wir eben auch liquider sind. Ja, und dann hast du...
Schöne neue Welt.
Dann hast du Konto eingefroren, eigene Gelder investiert, kannst keine Kredite mehr aufnehmen. Also wir zahlen quasi die Werbung, die wir schalten, über die Kreditkarten. Grundsätzlich ist der Business Case, den wir haben, erstmal eingefroren. Mhm. Und dann hatten wir das glatt gebügelt, haben dann angefangen, mit anderen Banken zu kooperieren, die vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, kontrolliert sind. Ich erlaube es mir mal. Und dann hat Meta... Ich kann auch nachvollziehen, warum, aber uns hat es ja plötzlich getroffen. Man hat da, ich kann es nachweisen, und man hat uns da nicht Bescheid gesagt. Die haben eine neue Kategorisierung veröffentlicht. Später habe ich erfahren, dass die Trump-Administration gegenüber Meta einige Strafen rausgegeben hat, dass die etliches zahlen mussten, aufgrund dessen, dass die Patientendaten an Firmen weiterleiten. So die Info, die ich habe. Und dann hat man uns als eine Firma kategorisiert, die Patientendaten weitergibt. Oberflächlich gesehen ist das natürlich korrekt.
Ja, Telefonnummer wenigstens. Ne?
Genau. Wenn es auch nicht in dem Stil war, wie der da in der USA festgestellt wurde. Und das hat dann diesen kompletten Business Case, unabhängige Gesundheitskasse von uns finanziert, letztendlich zerlegt. Weil uns jetzt zu 90% das Handwerk gelegt wurde, kranke Menschen an freiberufliche Heilberufler zu vermitteln. Es war eine Odyssee bisher. Das war echt, es war extrem. Es ist sehr, sehr schwer, Gutes zu tun.
Ja. Ja. Ja, das ist nicht gewünscht.
Das ist nicht gewünscht, da gebe ich dir recht.
Das ist nicht gewünscht, nee. Nee, wir werden noch viele Hindernisse vor uns haben, aber wir haben ja einen gesunden Hippocampus und dann dran wachsen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja. Ich muss klar sagen, ich bin jetzt 32, das war, bringen für normal eine große Leistungsfähigkeit mit einer großen Resilienz mit. Du hast mir aus der Seele gesprochen mit allem, was du da erklärt hast, weil ich lebe es, ich vermittle es und ich weiß, das würde es nicht geben, wenn ich nicht so stark an mir gearbeitet hätte. Ich war genauso traumatisiert wie alle anderen Menschen auch. Also grundsätzlich kommst du ja als niemand zur Welt und dann musst du etwas aus dir machen. Und für mich war immer das Thema, resilient zu sein gegen oder für all das, was hier in der Welt passiert. Und wenn ich das nicht wäre, wenn ich das nicht aus mir gemacht hätte, gäbe es uns nicht mehr. Bin ich mir sehr sicher.
Ja, absolut. Ja, aber man braucht also auch nicht nur starke Führungspersönlichkeiten, wie du ja einer bist, da bin ich ganz sicher, sondern eben auch Menschen, die einem helfen, wenn es drauf ankommt.
Das stimmt.
Ja. Also das ist ja, wo ich große Sorge habe, dass wir uns für eine bessere Gesellschaft einsetzen, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich mal die Lunte mal brennt, ne, wer kommt dann, wer hilft? Ne? Also ob man da wirklich die Unterstützung hat. Ich kriege unfassbar viele E-Mails. Herr Nils, bewundere Sie für Ihren Mut und bla 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 bla. Und ich denke immer, naja, ich mache das ja nicht, weil ich mutig bin, sondern weil ich glaube, dass es eine Notwendigkeit ist, ja. Dass die Welt eine bessere wird. Das ist ja unser Auftrag. Also die Evolution der Großmutter, ich werde vielleicht Großvater, ne, in dem Fall. Ja. Eher, wohl wahrscheinlicher. Aber die Evolution des Großvaters, an die glaube ich eben auch. Und ich glaube einfach, dass wir einen transgenerationalen Auftrag haben. Mhm. Ja?
Ja.
Und dass wir eben über für unsere Kinder und vor allem unsere Enkel verantwortlich sind. Und da kann man nicht sagen, nee, also da habe ich jetzt Sorge, dass da irgendwas mit mir passieren könnte, wenn ich den Mund aufmache. Natürlich wird was passieren. Ich bin ziemlich sicher, dass was passieren wird. Macht mir auch ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Klar, man ist ja auch Mensch. Aber was ist die Alternative? Ne? Da hätte ich dann auch Sorge, noch in den Spiegel blicken zu können. Ja. Das muss man auch täglich, ne?
Ja, ja.
Oder sollte man täglich.
Ja.
Ja. Ja. Na gut, okay. Tja. Machen wir einfach wie wir es ja gemacht haben, würde ich sagen.
Ja.
Unterstützen uns gegenseitig.
Ja, es wäre mir ein Herzenswunsch. Also wie gesagt, große Anerkennung. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch ich kriege E-Mails und dann wird mir oft die Kooperation XY angeboten und das neue Produkt und man könnte so viel schaffen. Und ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die mir das schreiben, die verstehen noch nicht so richtig, was hier im Hintergrund eigentlich passiert, so mit was man sich da eigentlich anlegt. Ich habe zum ersten Mal, ich mache das jetzt, das Therapiesystem habe ich 2011 in meinem Sportstudium anfänglich entwickelt, da bin ich drauf gestoßen. Und die Akademie mit allem, was dazugehört, die gibt es seit 2019. Also ich habe sehr früh angefangen mit 20 quasi, jetzt 32. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, mit jemandem zu sprechen, der weiß, was er da sagt, der die Hintergründe erlebt hat und der mit klarem Menschenverstand erklärt, das, was hier in dieser Welt passiert, ist falsch. Hier sind die Beweise, hier gibt es einen Weg. Und ich würde mich unglaublich freuen, mit dir zu arbeiten. Unglaublich.
Wirklich. Okay. Ja. Ja, das ist eine ungewohnte Wendung, aber ich freue mich auch. Vielen Dank für die netten Worte.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Patient, der ein oder andere Therapeut hat heute zugeschaut. Wie wir jetzt mehrfach gehört haben, Michaels Wissen ist da draußen, die Bücher sind da draußen, die Juno ist da draußen. Also ganz viele Punkte, an denen man unterstützen kann. Und deswegen schau gerne in die Shownotes von diesem Video. Unterstützt den Michael. Wenn du Michael unterstützt, unterstützt du vielleicht zukünftig auch uns. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Podcast wieder einschaltest. Bis dahin, eine gute Zeit und bleib gesund.